Mia San Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Harry Kane, der Google-Trend der Woche, wahrscheinlich global. Hilft er dem FC Bayern aus seinen Problemen? Und welche Probleme sind das überhaupt? Der Supercup ist letztlich doch auch nur eine Art Vorbereitung. Das und mehr heute bei Mir San Rot mit mir, Georg Haas. Und an meiner Seite ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Wer sich für Sport interessiert, der kennt ihn. Beziehungsweise er kommt gar nicht um ihn herum, ob er will oder nicht. Mein Gast kommentiert und publiziert für Sport 1, für The Zone, für den Deutschlandfunk, wenn es mal intellektueller werden soll, aber auch für ESPN oder BBC, wenn es international werden soll. Herzlich willkommen, Konstantin Eckner.
Hallo, Georg.
Schön, dass du hier bist. Konstantin, wir können es ja verraten. Eigentlich hätten wir ja fast gesagt, machen wir heute einen Geschichtspodcast und unterhalten uns über Erich Honecker. Aber der FC Bayern ist vielleicht auch interessant. Kurzfristig
ja, wir sind in Saarland abgedriftet, ne?
Genau, wir waren in Saarland abgedriftet und wir haben überlegt, inwieweit meine Stimme der von Erich Honecker ähnelt. Was das Ergebnis unserer Analyse war, das enthalte ich euch jetzt aber einfach mal vor. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es im Intro gesagt und es ist natürlich immer noch das Thema der Woche, das Thema aller Themen ist wahrscheinlich die richtige Mehrzahl. Harry Kane ist neu beim FC Bayern. Er ist ein Rekordtransfer der Bundesliga. Zum ersten Mal hat ein Bundesligist als Einkauf die Schallmauer eines dreistelligen Millionenbetrags überboten. Er ist ohne Frage ein Weltstar, Superlative, so viel man sucht. Er ist Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft. Diesen Transfer, auch wenn schon viel geschrieben wurde, im Podcast haben wir es noch nicht in der Ausführlichkeit gemacht. Deshalb will ich das heute nochmal einordnen. Lass uns Schritt für Schritt durchgehen, Konstantin. Im Prinzip kann man die Kane-Geschichte ja nicht ohne Lewandowski erzählen. Der bayerische Rekordtorschütze der letzten Jahre hat den Verein im Sommer 2022 Richtung Barcelona verlassen und Bayern hatte darauf verzichtet, einen, ich nenne es mal 1:1 Ersatz zu verpflichten. Stattdessen versuchte das Team Salihamidžić, der damalige Sportvorstand, hat es oft genug erklärt, er wollte den Abgang im Kollektiv auffangen, unter anderem mit den Neuzugängen Sadio Mané und Mathys Tel und eben den etablierten Spielern. Das hat, glaube ich, so zumindest die eingängige Analyse nicht ganz geklappt. Würdest du dem erstmal zustimmen?
Nein, nicht geklappt. Und ich bin sowieso immer sehr, sehr kritisch diesen Ansätzen gegenüber. Man verkauft einen Spieler und es war ja bei Lewandowski nicht mehr unbedingt die Ablösesumme, die jetzt irgendeine große Rolle gespielt hat. Es war ja relativ wenig Geld, ne? Mittlerweile bei den Maßstäben, die auf dem Transfermarkt angelegt werden müssen. Aber wenn ich dann von Trainern oder Sportdirektoren höre, wir haben jetzt unseren Superstar verloren und wir wollen jetzt das im Kollektiv irgendwie beheben oder wir wollen jetzt mit dem Geld mehrere Spieler einkaufen, um das dann zu kompensieren. Das verstehe ich nicht ganz, weil am Ende kannst du trotzdem immer nur 11 aufs Feld bringen.
Ja, und hast du einen Punkt,
und nicht 12 oder 13. Ne? Also, und am Ende, wenn du einen Superstar verlierst, brauchst du, um zumindest das Niveau zu halten, entweder einen, der direkt nachkommt und irgendwie auch dieses Performance-Level hat, oder du kaufst eben einen ein, der dann der 1:1 Ersatz ist. Also ansonsten bist du rein von dem Leistungsvermögen her irgendwo dann nicht mehr ganz so stark wie vorher. Kann ja immer noch für einen Meistertitel reichen, wie wir gesehen haben, wobei es schon ganz schön knapp war am Ende, aber diesen Ansatz verstehe ich nicht ganz und ich glaube auch, was natürlich sich auch herausgestellt hat, dass einfach diese Überlegung, könnte man vielleicht mal nie als Neuner einsetzen, weil er das ein paar Mal bei Liverpool gespielt hat. Auch das ist ja schnell ad acta gelegt worden, weil es einfach nicht funktioniert hat.
Genau so ist es. Ich hoffe, der Ton bleibt jetzt gut. Bei mir hagelt es nämlich gerade. Ein kleiner, aber feiner Sommersturm. Falls es schlecht wird oder schlecht bleibt, werden wir gleich eine kleine Pause machen müssen. Ich versuche es aber mal einfach drüber zu reden. Also es ist nachvollziehbar, wobei ich ketzerisch könnte man sagen oder die Gegenfrage stellen, war es denn wirklich der Weltklasse-Neuner, der gefehlt hat, in Form von Robert Lewandowski oder einem adäquaten Nachfolger? Oder war es überhaupt ganz simpel gesagt irgendein Neuner, der gefehlt hat? Hätte ein etwas jüngerer und fitterer Choupo-Moting nicht vielleicht sogar gereicht?
Ja, eventuell. Also es hat sicherlich dieser Zielspieler irgendwo gefehlt. Ich meine, es ist natürlich schwierig, weil man weiß, was geschehen ist in der Hinrunde, beziehungsweise bereits vor der Hinrunde, aber jetzt ein Sebastian Aller, also ein fitter Aller zum Beispiel, ne? Der ja auch um einiges weniger gekostet hätte Bayern auch schon geholfen. um mal ein anderes Beispiel zu
nennen. Ja, genau, das ist so ein bisschen mein Punkt und das ist auch so ein bisschen die eine der Diskussionen rund um den Kane-Transfer, hätte es vielleicht auch ein anderer getan, aber so wird es immer noch gar nicht. Ich wollte sagen, chronologisch, also wir sehen, irgendwo waren wir uns einig, Bayern musste was machen. Das war, glaube ich, allen Beteiligten, allen Beobachtern und auch allen im Verein ab spätestens dem Herbst klar. Und dann blenden wir jetzt mal ein bisschen aus. Dann kam der Winter, lange Pause mit Katar, die Rückrunde, die nicht so lief in vielerlei Hinsicht, wie man sich das beim FC Bayern vorgestellt hatte. Aber während der Rückrunde konnte man natürlich nicht mehr eingreifen auf dem Transfermarkt. Dann kam der Trainerwechsel, der Wechsel im Vorstand und dann die Planung für die neue Saison. Ich habe das jetzt nicht genau rekonstruieren können, aber in meiner Wahrnehmung tauchte der Name Harry Kane relativ früh auf im Anfang des Sommers. Und ich hatte auch die Wahrnehmung, dass der FC Bayern sich relativ früh auf ihn festgelegt hatte. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung oder war das eher ein Meinungsbildungsprozess und Kane stand erst am Ende als Wunschstürmer?
Ich glaube, also die Bayern hatten ja schon relativ frühzeitig sich überlegt, dass sie auf alle Fälle auf der Mittelstürmerposition was machen wollen. Und die anderen möglichen Kandidaten, die mal so gehandelt wurden, also Kolumbani oder auch Dusan Vlahovic waren ja zwei Namen. Klar, bei Moani war eigentlich relativ schnell klar, da ist vor allem Konterstürmer technisch nicht ganz so stark. Ist ein spektakulärer Spieler, aber auch ein bisschen ein chaotischer Spieler. Mit dem auch nicht alle Mitspieler gut zurechtkommen. Also nicht jetzt auf dem persönlichen Level, aber so ein bisschen, was er macht auf dem Feld, ist nicht immer ganz kalkulierbar aus meiner Sicht. Also Mario Götze wird sicherlich auch das eine oder andere zu erzählen haben.
In einem Sturmzentrum.
Ja, aber ja, vielleicht. Allerdings ist es dann eben nicht immer ganz so einfach für Mitspieler, wenn sie nicht ganz genau wissen, was macht der. Und was ja auch bei Kolumani schon aufgefallen ist, wenn er mal einen Stoppfehler drin hat, den hat er häufiger drin, aufgrund seiner Dynamik kann er den immer noch ausbügeln. Aber das kann er eben vor allem, weil Frankfurts Offensivspiel meist übers Umschalten kommt, man ein bisschen mehr Raum hat. Also wenn da eben der Stoppfehler ist, kann man noch hinterher sprinten. Aber wenn man natürlich 60% Ballbesitz hat, also bei Bayern in einem normalen Bundesligaspiel, ist da sehr, sehr wenig Raum. Und deshalb vielleicht nicht unbedingt der optimale Kandidat, der auch nicht Thomas Tuchel dann ins Konzept gepasst hätte. Dusan Vlahovic hat eine schlechte Saison gespielt bei Juventus und Juventus verlangt ja immer noch sehr, sehr viel Geld für ihn. Und ich glaube, da war auch das Thema recht schnell beendet. Und man hat ja schon im letzten Jahr, also im Sommer 2022, Interesse gehabt an Harry Kane. Und jetzt hat sich die vertragliche Situation ja angeboten. Er hat einen eigenen Vertrag, hat keine Verlängerung bei Tottenham unterzeichnet. Also hat sich das schon geöffnet, dann diese Tür hin zu Harry Kane. Und bei dem Transfer, was aus meiner Wahrnehmung heraus, zwei Dinge spielen eine essentielle Rolle. Einerseits natürlich ein Spieler mit Top-Niveau auf alle Fälle, aber auf der anderen Seite auch einer, der vermarktbar ist und der vor allem dafür sorgt, dass die Bayern nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit erhalten oder vielleicht auch so ihren Status als eine der besten Mannschaften Europas unterstreichen. Also auch auf so einer Wahrnehmung, auf so einem Level der Wahrnehmung ist natürlich der Transfer sehr, sehr interessant. Meine englischen Kollegen, also bei BBC oder Times sagen, das ist der Blockbuster-Transfer überhaupt. Obwohl, Neymar jetzt nach Saudi-Arabien geht zum Beispiel oder Benzema nach Saudi-Arabien gegangen ist und andere Transfers auch stattgefunden haben und Bellingham ist zu Real Madrid gegangen. Trotzdem, Harry Kane ist eigentlich der Transfer des Sommers.
Ja, das finde ich interessant. Ja, hatte ich auch noch hier stehen, weil gerade du da nochmal einen anderen Einblick in gerade die englischsprachigen und auch sogar explizit englischen Medien hast. Das heißt, die macht das da was mit denen? Verändert das deren Wertschätzung auch für die Bundesliga, für Bayern? Weil so ein bisschen gibt es ja immer so diese, eher plakativ in Social Media, die Bundesliga als Ausbildungsliga für die Premier League. Und ändert das da so ein bisschen auch die wahrgenommenen Machtverhältnisse?
Nicht unbedingt die Machtverhältnisse in Richtung Bundesliga, weil die Bundesliga eigentlich durch den Harry Kane-Transfer wahrscheinlich noch mehr als zuvor als One-Team-League angesehen wird. Gut, man hat noch Dortmund, aber es ist immer so, okay, da gibt es die Bayern, die gewinnen sowieso immer die Liga. Also in der Wahrnehmung für die Bundesliga wäre es, das kann ich jetzt hier einfach mal so sagen, ohne dass ich gelünscht werde, aber es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn Dortmund mal die Meisterschaft gewinnen würde. Nur mal für die Wahrnehmung in der Bundesliga.
Also die Dortmunder müssen sie ja nicht gerade sein. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Wir sind da ja auch hier ein Podcast, der durchaus kontrovers diskutiert und der auch diese Dominanz der Bayern nicht durch die Bank abfeiert. Also wir gewinnen macht schon Spaß und den Dortmundern, wie gesagt, können wir gar nichts. Aber zufrieden sind wir auch nicht damit, dass Bayern 11 Mal in Folge die Liga gewinnt. Und weil das ist genau, was du sagst. Ne?
Das ist ja, das weißt du, was mich das erinnert? Das erinnert mich, vielleicht bist du Boxenfan. Es gab mal eine Zeit, als Wladimir Klitschko im Schwergewicht jeden Kampf gewonnen hat und war fast 10 Jahre der Träger aller wichtigen Weltmeisterschaftstitel. Das war aber auch nicht gut zu der Zeit. Das hat auch Wladimir Klitschko nicht geholfen. Mhm. Also, weil er dann gesagt hat, ja gut, der boxt eben nur Gemüse. Und, ja, genau. Und natürlich, also wenn jetzt die Bayern in den letzten 11 Jahren 6-mal Meister geworden wären und zwischendrin mal Dortmund, Leipzig oder sonst wer, würde das sogar besser sein in der Außenwahrnehmung, weil man sagen würde, okay, die sind häufig Meister, aber die müssen sich auch hier gegen ganz schöne Konkurrenz durchsetzen. Also ne? Ja, nicht immer Meister zu werden, ist manchmal ganz gut sogar.
So ist es. Das ist ja immer nur das Dilemma, in dem Moment, wo es passiert, wie gesagt, man will natürlich nicht verlieren und ich kann dir sagen, wir haben uns auch am letzten Spieltag gefreut, wie lange nicht, weil ja. Das ist dann natürlich die unerwartete Meisterschaft, das liebt man dann natürlich umso schöner. Also gut, aber lass uns nicht abschweifen, zurück zu Kane. Ja. Also du hast gerade gesagt, so ein bisschen das Wahrnehmungsthema fand ich interessant, aber lass nochmal zurück zum Sportlichen gehen. Also Kane, du sagst, er passt halt sportlich auch deutlich besser ins Profil als beispielsweise ein Kolo Muani. Ein Haller war wahrscheinlich nicht zu kriegen oder ja auch vielleicht gar nicht die große Lösung, die Bayern gesucht hat. Hätte es sonst noch relevante, vergleichbare Alternativen gegeben, die genauso gut gepasst hätten wie ein Kane?
Ich sehe da sehr, sehr wenige, weil Kane natürlich einer der besten Mittelstürmer ist, wenn es um Ballbesitzfußball geht. Und wer ist da sonst noch in den letzten Jahren auffällig geworden als sehr, sehr guter, sag mal, Ballbesitzstürmer, wenn man es mal so als große Überschrift heranziehen möchte? Da gibt es wenige und die wären dann keine Option gewesen. Also Benzema ist nach Saudi-Arabien gegangen, ist auch natürlich schon ein älteres Semester. Lewandowski, das Thema hat sich natürlich erledigt da mittlerweile. In Patrick Schick ist ständig verletzt und deshalb ja auch selbst bei Leverkusen nicht mehr unangefochtener Stürmer Nummer 1, weil es einfach nicht funktioniert, wenn er ständig verletzt ist. Alea ist bei Dortmund, das war jetzt auch keine Option aus meiner Sicht, da irgendwie bei Dortmund anzuklopfen wegen dessen oder wegen deren Mittelstürmer. Also das auch nicht unbedingt. Olivier Giroud zum Beispiel ist ein ganz guter Ballbesitz-Mittelstürmer, aber ich meine, der ist natürlich auch älteres Semester.
Das stimmt, ne? Irgendwie.
Also,
ja,
das sind alles so Optionen, die eigentlich.
Giroud, ja, wäre vielleicht auch mal eine Option gewesen.
Gut, genau, aber ein 5 Jahre jüngerer Giroud auf dem Leistungsniveau von heute, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber es ist natürlich alles dann Theorie und in der Praxis ist Kane schon mit der beste verfügbare, sich herausgestellt hat, verfügbare Ballbesitz-Mittelstürmer auf dem Top-Niveau. Also natürlich, du kannst jetzt auch sagen, wir schauen jetzt zum kleineren Verein, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der auch im Ballbesitz sehr gut sein kann, aber das ist natürlich dann auch wiederum keine Lösung für den FC Bayern München. Machen wir uns mal nichts vor. Und das verstehe ich auch dann. Deshalb, ich sehe den schon, also rein vom Spielerprofil her, ist es schon mit die beste Lösung, die es gab. Und dass Thomas Tuchel dann auch sagt, also das ist eigentlich, wenn ich mir einen Stürmer formen könnte, ist das eigentlich mit das Optimale, Harry Kane. Das verstehe ich dann immer auch und deshalb aus der Sicht heraus oder aus der Perspektive macht der Transfer natürlich auch Sinn. Und ja, das Wahrnehmungsthema, wie gesagt, ich kann das immer nicht ganz ausblenden, das Wahrnehmungsthema.
Nee, also, finde ich auch völlig legitim. Ne? Letztlich dürfen wir uns nichts vormachen. Fußballvereine vermarkten ihre Spieler, verkaufen Trikots, verkaufen insbesondere aber sich als Marke und verkaufen Content, sind angewiesen auf Sponsoring-Einnahmen und jeder Klick erhöht die Sponsoring-Einnahmen, wenn man so will, spätestens in den nächsten Verhandlungen. Und das ist definitiv ein Thema. Und es ist auch ein legitimes Thema, finde ich. Ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Aber pass auf, nochmal, du hast gerade das ganz schön im Nebensatz so ein bisschen angesprochen, wie gut Kane da reinpasst in das Spiel von Bayern, Ballbesitzspiel. Nun kennt man das heute ganz generell. Datengetriebenes Scouting wird immer wichtiger im Fußball. Die Leute haben ja alle, ob das Statsbomb ist, ob das Packing ist, das man in Deutschland kennt, ob das Opta ist, ob das egal ist. Es gibt ja hunderte Anbieter, die unterschiedliche Analysen anbieten. Auch der FC Bayern hat garantiert verschiedene Datenprovider und hat auch ein riesen Analystenteam. Normal sagt man ja heute im Scouting, die Leute schauen sich auch die Daten an von den Spielern und dann gibt es so verschiedene Schritte. Erstmal gibt es so eine Longlist, welche Spieler passen und haben die Qualität und dann gibt es eine Shortlist und dann guckst du noch Videos dazu und dann guckst du dir mal live was an. Bei einem Transfer der Kategorie Harry Kane, durchläuft der noch diese Filter oder sagt da ganz einfach Thomas Tuchel, Harry Kane, den will ich und Uli Hoeneß nickt und die Entscheidung ist getroffen?
Man schaut sich schon den Spieler an, aber genau, also auf dem Level findet weniger Datenanalyse statt. Also Datenanalyse ist vor allem von Vorteil, wenn du jetzt auch ich sag mal, aus der Wust an Spielern in ganz Europa oder darüber hinaus, dann auch gewisse Spieler ausfiltern möchtest und dann Vergleichswerte hast. Ja, welcher zentrale Mittelfeldspieler passt besser zu uns? Das ist auf dem Level natürlich sehr, sehr schwer möglich, weil du hast ganz, ganz wenig Vergleichswerte. Also es gibt ja niemand Vergleichbares fast. Oder? Ja, und wenn du dann schaust, wer ist vergleichbar, gut, dann findest du drei andere Stürmer, die auch 80 bis 120 Millionen kosten oder einfach bei irgendeinem Top-Verein sind sowieso nicht verfügbar. Deshalb, da findet weniger Datenanalyse statt. Also die Datenanalyse, die ansonsten eben betrieben wird, die ist wirklich ein bisschen mehr, um Sachen rauszufiltern oder auch, weiß nicht, so ein Rafa Guerrero zum Beispiel, der jetzt verpflichtet wurde von Bayern, ne? Um sich da mal gewisse Dinge anzuschauen. Wie sind seine Laufleistung, wie ist sein Bewegungsmuster, wie ist sein Passspiel, wenn er zum Beispiel Achter spielt und nicht Linksverteidiger, ist ja auch so eine Sache, ne, bei ihm, zwei Positionsspieler, muss man sich vielleicht mal in der Datenanalyse anschauen, wie sind seine Leistungen, wenn er auf der Acht spielt. Das kannst du dann rausfiltern. Solche Dinge sind viel, viel interessanter dann, bevor du vielleicht so eine Verpflichtung tätigst. Aber bei Harry Kane hat das keine wirklich oder spielt das keine Rolle. Weil einfach da hast du auch nicht die krassen Vergleichswerte. Natürlich schaust du dir trotzdem den Spieler mal an, was hat er in der letzten Saison gemacht, wie waren seine Leistungen, um auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil er ist ja jetzt auch, er ist jetzt 30 geworden, ne? Da musst du trotzdem auch genau drauf achten. Bei Harry Kane, wir können auch gleich mal über Spielerprofil sprechen. Er hat sich ja ein bisschen entwickelt, er war ja anfangs seiner Karriere so ein Box-Forward, wie man sagt, also so ein eher Strafraumstürmer, ist ein sehr mitspielender Stürmer geworden, hat sich aus meiner Sicht wieder ein bisschen nicht zurückentwickelt, aber weiterentwickelt wieder mehr zum Strafraumstürmer. Und solche Dinge werden natürlich sich schon mal angeschaut. Aber klar, also wenn es um die Personalie Harry Kane geht, da würden jetzt nicht 17 Scouting-Abteilungssitzungen einberufen, beziehungsweise das hat dann Thomas Tuchel schon eher als sag mal Kopf der ganzen Angelegenheit dann selbst entschieden, dass es eigentlich der perfekte Stürmer ist.
Also das würdest du auch so sagen, das ist schon Tuchel-Wunsch, das ist jetzt nicht irgendwie Wunsch der Bosse, weil du sagst, der war ja schon auch sogar ein Jahr vorher, als Tuchel noch nicht da war, im Gespräch. Das ist jetzt nicht Unfinished Business von Hoeneß, sondern das ist schon eher Tuchels Wunsch und die anderen haben gesagt, also ich will da jetzt gar nicht irgendwie entweder oder machen, ne? In der Regel fallen gerade solche gravierenden Entscheidungen natürlich gemeinsam. Ich finde es nur interessant, mich so ein bisschen so reinzudenken in diese Phase des Transfersommers bei Bayern ohne Sportdirektor, ohne Sportvorstand, wie da so die Entscheidungen ganz praktisch laufen.
Ja, also gerade in der Phase eben dann direkt nach der Saison, als ja zwei essentielle Funktionäre nicht mehr in Amt und Würden waren und gerade eben Hasan Salihamidžić hatte ja Thomas Tuchel auch sehr, sehr viel Entscheidungsgewalt oder zumindest Einfluss gehabt und hat ja auch persönlich mit Harry Kane gesprochen. Und er war ja auch so diese erste Kontaktperson für Harry Kane und darüber können wir auch noch sprechen. Was ich auch weiß, was mir auch jetzt nochmal diese Woche nochmal von Personen gesagt wurde, Harry Kane ist auch zu den Bayern gewechselt wegen Thomas Tuchel.
Okay, das ist sehr interessant.
Was natürlich auch nochmal interessant sein könnte, wenn jetzt vielleicht in den nächsten Wochen nicht unbedingt die Erfolge so kommen, dass Thomas Tuchel aus meiner Sicht zumindest eine gewisse Jobsicherheit hat, weil der Königstransfer hing schon auch mit Thomas Tuchel zusammen. Weil natürlich klar, Harry Kane sagt, okay, ich wechsle zu Bayern München, die spielen um die Champions League mit, das kann was werden, da kann ich endlich mal ein paar Pokale gewinnen und es ist ein Verein, der ist seriös geführt, der passt zu mir als Person, weil Harry Kane ist auch ein sehr, sehr seriöser Mensch und hat eine sehr seriöse Persönlichkeit, also auch so, wenn du drauf schaust, wie er sich privat gibt, wirklich Seriosität durch und durch an sich, aber der schaut natürlich auch darauf, okay, wer spielt dann noch? Aha, Jamal Musiala, da spielt der, alles klar und Thomas Tuchel ist Trainer. Und in den Gesprächen mit Thomas Tuchel wurde sicherlich auch Harry Kane nochmal zusätzlich überzeugt, okay, das ist ein Trainer, unter dem kann ich auch einfach sehr gut performen. Und deshalb ist sicherlich der Einfluss Tuchels war schon sehr, sehr groß, intern, andererseits auch auf den Transfer dann.
Ja, ne, kann man sich auch gut vorstellen. Er hat ja auch in Chelsea durchaus eine beeindruckende Referenz hinterlassen als Trainer, Thomas Tuchel. Und gerade du hast es angesprochen, mit Bayern kann ich die Champions League gewinnen. Und Tuchel hat es mit Chelsea vorgemacht. Insofern leuchtet das ein. Du hast es vorhin angesprochen, dass Kane sich spielerisch ein bisschen weiterentwickelt hat. Nimm mich da mal ein bisschen mit oder mich und unsere Hörer, Hörerinnen. Und wie hat Kane in Tottenham gespielt? Wie sah das Spiel in Tottenham aus? Haben die Kane klassisch als Stoßstürmer eingesetzt, Zweiersystem, wurde der unterstützt von Flügeln, wurde der als Stoßstürmer für Steil-Klatsch gesucht, war der ins Kombinationsspiel eingebunden. Erzähl uns da mal ein bisschen.
Ja, also natürlich die ganzen 10 Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber in den letzten Jahren.
In jüngerer Zeit, ne? Genau.
Ja. Ja, natürlich. Ja. Hat sich ja alles verändert und Tottenham ist ja auch mittlerweile schon fast legendär bekannt dafür, immer wieder einen Trainer zu wechseln. Also bei Tottenham war ja eigentlich gefühlt schon jeder so europäische Spitzentrainer. Also oder so, weißt du, so die Kategorie 1b unter den europäischen Trainern war ja eigentlich schon in Gänze mal bei Tottenham. Also die ganzen Contes und Mourinhos und Pochettinos und so weiter. Und auch jetzt, Postecoglou ist ja auch, ne, das ist so 1b. Also das ist so unter Guardiola und ein, zwei anderen kommen dann die, aus meiner Sicht. Also, es gab sicherlich Phasen, da war er mehr Stoßstürmer, als auch noch Dele Alli zum Beispiel eine große Rolle bei Tottenham gespielt hat vor ein paar Jahren. Aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit war es eigentlich häufig so, dass Kane quasi so ein spielmachender Neuner war. Das heißt, er hat sich häufiger zurückfallen lassen. Jungmin Son war ja der, der häufig dann eher die tieferen Laufwege eingeschlagen hat.
Das ist ein wichtiger Name, auf den werde ich gleich noch zu sprechen bekommen, ja.
Ja, das ist auch der letzte übrigens bei Tottenham, der noch aus der Champions League Finalmannschaft noch übrig ist. Also, ja,
das ist auch wiederum krass. In der Deutlichkeit wusste ich das nicht.
Ja, das ist ein krasser Umbruch auch nochmal da gewesen, weil einfach über die Jahre jetzt viele Spieler gegangen sind oder auch nicht mehr die Leistung gebracht haben. Ja, also Tottenham baut ja auch ständig um und sucht immer noch so ein wenig den Hebel, um mal wieder oben reinzustoßen. Das klappt einfach nicht so richtig. Ich glaube, das hat Kane übrigens auch irgendwo wahrgenommen. Ja, es ist ein Jugendverein, der ist seit 2004 dort gewesen, aber man muss natürlich auch realistisch betrachten, wo steht Tottenham im Vergleich zu den anderen englischen Spitzenteams.
Ja, genau. Also, vor allem dürfte die letzten zwei, drei Jahre sogar eher nach unten gegangen sein. Ne?
Ja.
Der Trend, wenn du jetzt schaust, dass es jetzt noch neue aufstrebende Vereine gibt mit frischem Geld wie Newcastle, wird es für Tottenham wahrscheinlich nicht einfacher in den nächsten zwei, drei Jahren in der Premier League.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Nein, im Gegenteil, also genau, weil jetzt auch, es wird ja kein 1:1 Harry Kane-Ersatz kommen, man möchte vielleicht Gift Orban verpflichten von Gent, der so ein Talent ist, mit sehr, sehr verheißungsvolles Talent, wahrscheinlich das größte Stürmertalent, Can Usun, Gift Orban, das sind so die größten Talente auf der Mittelstürmerposition in Europa, aber ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Transfer, der jetzt sofort alles, ne, in Grund und Boden spielen wird in der Premier League. Mhm. Genau, also es war so, dass Harry Kane häufig so spielmachender Stürmer war, sich eher ein bisschen zurückfallen lassen hat, dann Son ist tief gegangen, Lucas Moura, als der noch Stammspieler war, hat es dann auch eher breiter angeboten oder auch ist auch mal tief gegangen, also es Kane war nicht der klassische Stoßstürmer, der nur vorn war oder vorn verharrt ist, sondern der sich schon fast als Zehner betätigt hat, weil Tottenham auch in den letzten Jahren eigentlich keinen richtigen Zehner hatte. Die hatten ein ganz gutes Mittelfeld, also Højbjerg hat ja eine Zeit lang auch mal wirklich gut performt für Tottenham, Zeit lang zumindest. Ja, ja. Ist ja jetzt auch, also.
Den beobachten wir natürlich, als Ex-Bayern-Spieler, aber genau, ne, stimme ich dir zu, hat er da zwischendurch sich gut entwickelt, den ganz großen Sprung hat er eher nicht geschafft.
Nee, denn ja, ist natürlich immer die Frage, was der Anspruch ist. Ja? Also genau, ich bin immer noch eigentlich recht überzeugt davon. Ich finde auch, dass er an sich ein sehr guter bis sehr guter so Sechser, Achter sein kann in einem passenden Team. Da ist auch die Frage, ob er jetzt ob er bei Tottenham bleibt. Ne? Also da gab es, Atletico ist ja dran gewesen. Muss man auch mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Da war nämlich auch das im Gespräch, dass Højbjerg eventuell zu Atletico geht. Und ich könnte mir das eigentlich vorstellen, dass so im Diego Simeone-System auch sehr, sehr gut zur Geltung kommen könnte.
Da habe ich noch nichts von gehört, aber jetzt auch direkt gegrinst. Also das klingt super passend. Ach, das wird mir gefallen.
Ja, ne? Ja, ja. Deshalb, ja, also in den letzten zwei, drei Jahren war es häufig so, Kane quasi spielmachender Neuner hat zurückfallen lassen, hatte dann ein paar andere um sich rum, wie Son, wie Kulusevski oder wer auch immer, als der mal kurzzeitig mal da war. Und die sollten dann eingesetzt werden von Kane mit ein paar Steilpässen. Und natürlich ist dann Kane nach dem ist nach seinem eigenen Initialpass auch wieder in den Strafraum reingegangen, hat sich als Abnehmer für Flanken und so weiter angeboten, aber er war jetzt nicht der, der vorne an der Abseitskante gelauert hat oder da irgendwie gewartet hat, dass der entscheidende Pass kommt, weil der wäre nie gekommen. Und deshalb hat Kane eigentlich das Spiel, was er auch in der englischen Nationalmannschaft häufig praktiziert, auch auf Tottenham übertragen und hat auch die Freiheiten bekommen von den letzten Trainern bei Tottenham. Weil in der englischen Nationalmannschaft spielt ja ähnlich, da gab es Partien in der Vergangenheit, Nations League oder so, da hat er mehr oder weniger von der Sechserposition teilweise das Spiel fast schon aufgezogen. Auch weil England sein wenig dieser Zehner fehlt. Mason Mount, das Ganze hat sich nicht ganz so entwickelt, wie sich vielleicht einige erhofft hatten. Und man ist auf den Außenpositionen, auf den vorderen Positionen gut besetzt, aber eben nicht unbedingt so auf der Zehn. Und da hat Kane auch sich häufig so ein bisschen zurückfallen lassen, hat dann von der 10 oder von der 8 fast schon so die Bälle verteilt. Hat aber immer den Nachteil gehabt, gut, dann bist du da im Mittelfeld, verteilst den Ball und fehlst dann auch vorne immer mal, ne? Oder bist dann eben auch vorne nicht mehr ganz so präsent. Und das war immer so ein Wabon-Spiel und das ist auch nicht immer aufgegangen. Gerade für England hat sich der Kane aus meiner Sicht ein bisschen zu häufig im Mittelfeld aufgerieben. Aber das
erklärt vielleicht auch, warum die so wenig Tore schießen bei großen Turnieren. Ja, aber lass mich da mal dann das jetzt auf Bayern übertragen. Du hast jetzt ja gerade mehrmals diese Tiefenläufe angesprochen, wenn Kane sich fallen lässt, ein bisschen situativ Spielmacher Aufgaben übernimmt. Und gerade Son ist, glaube ich, da ja auch sowieso aus der Bundesliga von früher noch ein Begriff, aber ich glaube, Son ist mittlerweile auch der absolute Star von Tottenham. Dürften wir auch alle oft genug gesehen haben. Wen aus dem aktuellen Bayern-Team siehst du denn am ehesten als den neuen Son für Harry? Wer könnte diese Rolle, diese Aufgabe, diese tiefen Läufe übernehmen, wenn Kane sich fallen lässt, dann nach vorne reinzustoßen?
Ja, also sehr Gnabry ist eigentlich dafür geeignet und auch Coman in dem Sinne, weil er natürlich das Tempo hat auf der Seite.
Aber hat er den Zug zum Tor? Hat er nicht wirklich?
Ja, oder? Den hat er nicht ganz so. Ja, wobei, ich meine, er hat eigentlich schon Zug zum Tor, aber wird ja häufig dann eher so in dieser Breitenrolle eingesetzt. Mhm. Aber das sind die beiden aus meiner Sicht, die auch am ehesten das Tempo und die Durchschlagskraft haben, um auch solche Läufe zu unternehmen. Die Frage stellt sich aber eher, ob Kane in der Rolle überhaupt spielen wird, weil jetzt so in der letzten Saison auch schon und hier und da hat sich das schon angedeutet, hat Kane dann versucht, wieder mehr Strafraumstürmer zu sein. Und jetzt hat er ja auch mit Musiala sowieso einen richtigen Zehner hinter sich, der auch ein kreativer Zehner ist und wenn Müller da vielleicht noch spielt, in so einer Doppelrolle neben Musiala, also dann sich zurückfallen zu lassen, könnte sogar eher kontraproduktiv werden, weil dann wird es ein bisschen eng da und vorn fehlt es dann vielleicht. Also Kane muss sich bei den Bayern ja nicht unbedingt als Spielgestalter hervortun und was ihm vielleicht sogar hilft, weil, wie gesagt, gerade bei der englischen Nationalmannschaft hat er sich schon teilweise etwas aufgerieben.
Okay, das heißt, du würdest so ein bisschen erwarten, dass Kane wieder klassisch als Stoßstürmer, Boxstürmer, mehr wie der später Lewandowski auch eingesetzt wird und dass das letztlich sowohl für Kane selbst als auch für die Bayern die sinnvollere Variante ist.
Ja.
Okay, gut, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an. Er hat das ja schon einmal machen dürfen. Die ganze Transfer-Saga, die Verhandlungen hin und her. Das sollen andere beurteilen und beobachten, das ist für uns jetzt nicht so relevant. Für uns interessiert, dass es letztlich eine Einigung gab zwischen dem FC Bayern und dem Tottenham Hotspurs und dass von 70.000 Leuten beobachtet, der Flug nach München dann stattfand, Medizincheck, alles hat geklappt. Freitagabends, glaube ich, hat Kane dann erstmals vom Balkon der Säbener Straße gewinkt und nur einen Tag später durfte er bereits sein Debüt feiern. Und damit kommen wir zum nächsten, ich würde mal sagen, Themenblock, nämlich dem Supercup. Es war ja, wir hatten vorher ein bisschen spekuliert alle, wird Kane schon eingesetzt? Eigentlich ja zu früh. Der Vertrag, ich glaube, wurde letztlich erst Samstagvormittags unterschrieben. Umgekehrt haben wir uns alle ja recht schnell gesagt, ja klar, der FC Bayern muss sein neues Spielzeug ins Schaufenster stellen. Die Welt kann zuschauen und außerdem Harry Kane kann und will sofort seinen ersten etwas größeren Titel gewinnen. Daraus wurde es dann nichts. Der FC Bayern verlor recht deutlich, zumindest vom Ergebnis her, mit 3:0 gegen RB Salzburg. Konstantin, was war so deine Erwartung rund um den Supercup? Hat das Spiel überhaupt interessiert oder ging es nur um die Harry Kane Debütfeier?
Also es ging sicherlich nicht nur um die Harry Kane Debütfeier, oder?
Nee, es ging schon. Es war schon, ja, also ich sag mal so, man kann es ja, ne? Weißt du, der Supercup ist ja so ein elegantes Spiel. Wenn es nicht gut läuft für dich, dann kannst du immer sagen, ach, ist doch irrelevant, ist doch eh nur ein bisschen bessere Vorbereitung. Wenn es gut für dich läuft, dann kannst du sagen, hey, Supercup ist ein Pflichtspiel wie jedes andere auch und der Titel zählt. Und so ein bisschen kann man das.
Du kannst es machen, wie du möchtest. Du kannst die Wahrheit drehen, wie du möchtest. So ja, ist richtig.
So,
ja, ja.
So ist es
ja. Es ist eine dehnbare Wahrheit. Ja. Ich kann mich auch natürlich an andere Supercups erinnern, als beispielsweise Dortmund gegen Bayern gewonnen hat. Und am Ende hat es auch überhaupt keine Rolle gespielt, ne, im weiteren Saisonverlauf. Ich finde es schwierig, irgendwie das Spiel komplett einzuordnen, wobei ich dann schon gedacht hatte, also die Atmosphäre in der Allianz Arena und mit Harry Kane und auch RB Leipzig, die ja vor nicht allzu langer Zeit Bayern geschlagen haben, dass da schon auch beide Teams das sehr, sehr ernst genommen haben.
Ja, ich meine, auch für RB Leipzig, meine Wahrnehmung auf dem Platz, ja.
Für RB Leipzig ja auch, ne? Die haben jetzt auch eine umgebaute Mannschaft. Und die nehmen das auch gerne mit, also die Bayern zu schlagen, vor allem weil RB Leipzig ja gefühlt, weiß ich, 5-6 Jahre, gab es ja nur auf die Mütze gegen Bayern. Oder man hat irgendwie 2-3 Tore Vorsprung vergeigt. Also es war ja, RB Leipzig hat ja, glaube ich, eine Zeit lang einfach geglaubt, wir können gegen die Bayern nicht gewinnen. Deshalb nehmen die das sowieso, glaube ich, sehr, sehr gerne mit, mal zu gewinnen gegen Bayern.
Natürlich, ne? Und die sind ja auch in dem Sinne noch in einer anderen Situation als junger Verein oder Konstrukt, je nachdem, wie wohl man ihnen gesonnen ist. Und es war auch ihr erster Supercup-Titel. Nach 2 Pokalsiegen, die sind natürlich froh über alles, was auf ihren Briefkopf draufkommt und natürlich für deren Selbstverständnis, für deren Relevanz als ernstzunehmender Bayern-Herausforderer ist das ein enorm wichtiger Prestigesieg. Lass uns noch so ein bisschen aufs Spiel eingehen, wie gesagt, das ist jetzt auch schon 4-5 Tage her. Ich glaube, wir brauchen keine Detailanalyse, aber so zum Spielverlauf. Spiel hatte eigentlich gerade erst angefangen, da hat Dani Olmo schon zum ersten Mal getroffen. Dritte Minute, frühe Führung. Bayern hatte danach durchaus ein paar Chancen, hat es aber versäumt. Das ist durchaus auch etwas, was wir in der letzten Saison öfters gesehen haben, hat die Chance nicht genutzt. Und dann hat noch vor der Halbzeit Dani Olmo ein weiteres Tor draufgelegt nach Vorlage von Timo Werner und das 2-0 zur Halbzeit gemacht. Das war schon in Summe eine recht gute Halbzeit von Leipzig und das war auch eine sehr verdiente Führung, oder?
Ja, absolut. Also, das... Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil einerseits war es eine verdiente Führung, weil Leipzig auch wirklich die kleineren Fehler von Bayern ausgenutzt hat. Andererseits gab es natürlich auch eine Phase in der ersten Halbzeit, als Leipzig doch eher tief stand und Bayern Chancen hatte. Ne? Es ist so schwierig, weil man natürlich in der Nachbetrachtung sagt, ja, die haben 3-0 gewonnen, Dani Olmo macht 3 Tore, es war die Dani Olmo-Show. Ja, war es natürlich. Und ich meine, für Dani Olmo freut es mich, weil er ist einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass da trotzdem ein paar Chancen für die Bayern mit dabei waren, ne? Und die ja schon einiges da auch trotzdem spielerisch nach vorn gebracht haben. Also.
Absolut, da sind wir wieder bei den dehnbaren Wahrheiten. Ne? Aber das ist ja eine der Schönheiten am Fußballspiel. Letztlich machen wir uns nichts vor. Es gibt irgendwo ein Paralleluniversum, in dem gewinnen die Bayern dieses Spiel, inklusive vielleicht sogar noch dann aus Bayern-Führung, wenn Harry Kane eingewechselt wird, einem Kontertor, das Harry Kane macht oder Bayern bekommt dann einen Elfmeter, weil es die Kontersituation umgekehrt gibt und irgendjemand von Leipzig die Bayern fault und Kane den Elfmeter am Ende reinschießen darf und die ganze Welt feiert eine Woche lang Harry Kanes Superdebüt. Mhm. Aber, heißt so schön, entscheidend ist auf dem Platz oder zumindest ist das, was in den Geschichtsbüchern drinstehen bleibt. Und da haben wir nun mal die 2-0 Halbzeitführung. Tuchel schien auch recht unzufrieden zu sein, schon zur Halbzeit. Nach dem Spiel war er sehr unzufrieden, da kommen wir noch dazu. Aber schon zur Halbzeit hat er immerhin dreifach gewechselt. Konrad Leimer, der eine gute Vorbereitung gespielt hatte, aber keinen glücklichen Tag hatte, kam raus. Für Pavard gilt eigentlich selbiges. Der ging ebenfalls vom Platz und Matthias De Ligt ging vom Platz. Für die drei kamen Coman, Masraoui und Kim Min-jae. Da lasst uns da vielleicht mal auf die Neuzugänge gehen, die hier angesprochen sind. Konrad Leimer, hattest du erwartet, dass er so gesetzt ist in der Vorbereitung und glaubst du, dass er weiterhin gesetzt sein wird oder wackelt dieser Platz und das war alles doch letztlich noch viel Experiment von Tuchel in der Vorbereitung?
Nein, also ich glaube schon, dass sich Leimer da den Platz eigentlich erarbeitet hat. Es gibt auch keine großen Alternativen, weil Leon Goretzka komplett abgerutscht ist in der internen Rangliste oder internen Hackordnung und Rhein Grafenberg spielt ja sowieso keine wirkliche Rolle mehr. Also das hat sich ja auch jetzt nochmal rauskristallisiert und ich glaube, das war auch ein deutliches Zeichen, dass nicht mal eingewechselt wurde. Und da könnte es echt nochmal dahin gehen.
Könnte die Kandidat Konkurrent für Leimer werden, wenn er fit ist? Wo denkst du, sieht Tuchel ihn am ersten als Linksverteidiger oder im Zentrum auf der 8?
Ich denke eher im Zentrum. Das Problem ist ein wenig, dass eben diese ganze Sechserfrage einfach ungelöst scheint, weil du hast Kimmich, über den ja wiederum Tuchel sagt, ja, das ist, er ist kein positionshaltender Mittelfeldspieler, also einer, der eher nach vorn geht. Also müsste eigentlich Kimmich dann eher diese Verbindungsposition zwischen 6 und 10 spielen. Leimer ist aber auch nicht unbedingt einer, der jetzt so die tiefe 6 unbedingt spielt, weil er sich ja auch mehr über sein Laufspiel definiert und auch kein wirklich guter Passspieler ist. Absolut, ja. Und Guerrero ist natürlich auch keiner für die 6, sondern eher ein 8er, ein kreativer 8er. Also hast du 3 Kandidaten plus Goretzka, die alle irgendwie die 8 spielen können auf ihre Art und Weise. Und das ist kein Sechser. Und das ist natürlich das große Problem momentan. Genau,
da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ja, aber okay, das heißt, Leimer hat erstmal trotz allem, unter anderem auch wegen der mangelnden Alternativen, siehst du ihn weiterhin vorne. Da hat jetzt auch der Supercup nicht viel geändert. Umgekehrt, Kingsley Coman war auch in der Vorbereitung recht oft draußen. Haben im Moment Leroy Sané und Gnabry einen Vorsprung. Du hast vorhin auch gesagt, Gnabry passt optimal für diese Tiefenläufe. Sternchen, die man vielleicht gar nicht so oft sehen wird, weil Kane weniger spielmachend agieren wird, aber vom Potenzial her würde er gut zu Kane passen. Ist Coman im Moment ein bisschen hinten an oder kann sich das schnell wieder drehen?
Ich denke, das dreht sich auch wieder mal, beziehungsweise hast du 3 Flügelstürme für 2 Positionen und da wirst du ohnehin immer mal durchwechseln müssen. Also gerade wenn ja, dann Samstag, Mittwoch und so weiter gespielt wird, dann brauchst du eh alle 3.
Wobei, da könnte noch interessant sein, wie es mit Musiala und Müller weitergeht, wenn beide fit sind, ob eventuell einer von diesen beiden auch situativ zumindest auf den Flügel rückt. Und
also ich bin mir echt nicht sicher, welche Rolle Thomas Müller künftig spielen wird. Ja. Ohne jetzt hier den großen Abgesang auf Thomas Müller.
Mal wieder könnte der Abgesang auf Thomas Müller drohen und mal wieder heißt das, er wird eine überragende Saison spielen. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Musiala ist letztlich, Musiala hat einen riesen Sprung gemacht, ne? Und er ist jede Saison sensationell gut und er macht einfach immer nochmal einen Sprung und wird noch besser. Den kannst du nicht mehr aus dem Zentrum wegdenken. Das ist nachvollziehbar. Dann hatte ich gerade angesprochen, an den Halbzeitwechseln, hier kann man eigentlich komplett die Bayern-Situation durchsprechen, merke ich, weil der andere, der rausging, war noch Pavard. Ich habe zwar gesagt, reden wir über die Neuzugänge, aber eventuell müssen wir noch über Abgänge reden. Das Tandem Pavard-Masraoui. Masraoui hatte ja auch mal im Frühjahr veräußern lassen oder selbst geäußert oder über seinen Manager, wie auch immer, dass er nicht ganz zufrieden sei und mit dem Wechsel geliebäugelt. Über Benji Pavard gab es sehr konkrete Gerüchte mit Manchester United unter der Woche. Die scheinen sich zerschlagen haben, weil Harry Maguire wahrscheinlich, nicht Harry, Tobia Maguire, jetzt verwechsel ich sie.
Harry Maguire, passt schon.
Harry Maguire war richtig, der andere
ist ein Schauspieler. Tobia Maguire ist jemand anderes.
Genau, weil der wahrscheinlich in Manchester bleibt. Aber glaubst du, dass Pavard noch wechseln wird?
Ich denke immer noch, dass er wechseln wird, weil er schon relativ deutlich gemacht hat, dass er wechseln möchte.
Und glaubst du, dass Manchester noch was wird oder hat sich das komplett
verändert? Ja, die müssen eigentlich nur einen abstoßen, mal hart gesagt. Aber könnte mir trotzdem vorstellen, dass da eventuell sich noch was tut in Richtung Manchester. Ja. Weil Manchester eben so in der Viererkette, auch wenn dann vielleicht Pavard wieder mal als Rechtsverteidiger angesehen wird, da wäre es für Manchester United an sich ganz gut, wenn sie noch jemanden hätten. Und Pavard ist da aus meiner Sicht schon mit Kandidat Nummer 1 aus Sicht von United. Ob es am Ende was wird, keine Ahnung. Aber
nee, ich kann es mir auch vorstellen, ne? Weil klar, der Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Letztlich, Pavard will unbedingt weg. In der Innenverteidigung ist Bayern nicht unbedingt auf ihn angewiesen. Rechtsverteidiger müssten sie wahrscheinlich noch was machen, aber Cancelo hat ja immer noch keinen Verein, soweit ich weiß. Vielleicht ergibt sich da ja wieder was. Und okay, da halten wir da mal weiterhin Ausschau, was draus wird. Und dann komme ich zur Innenverteidigung. Ich hatte es gerade gesagt, Kim Min-jae kam für Matthijs de Ligt und Upamecano war derjenige, der durchgespielt hatte auf der Innenverteidigung. Die Personalie hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht nach der Vorbereitung. Ich hatte auch so die Wahrnehmung, dass Upamecano nach und nach an Stellenwert auch so ein bisschen in der Leiter abgerutscht ist und letztlich einen Bankplatz sicher hätte und dann war es tatsächlich er, der 90 Minuten gespielt hatte. Was ist deine Einschätzung zur Abwehr, zum Kampf um die Stammplätze in der Abwehr, in der Innenverteidigung?
Ja, also ich meine, es ist interessant, weil Matthijs de Ligt hat eigentlich eine starke Rückrunde gespielt, aber wird auch recht kritisch gesehen. Ne? Seine Art und Weise, wie er sich so ein bisschen auf dem Platz verhält, ist auch nicht unbedingt immer die beste. Also er versucht ja immer so einen Ton anzugeben. Ich glaube, das kommt nicht bei jedem so gut an.
Bei jedem meinst du, wird da die Mitspieler oder im Umfeld?
Ja, zum Beispiel. Also ich meine, er hat ja, also de Ligt hat ja so ein bisschen den Ruf auch schon, in den Niederlanden hat er den immer mal gehabt, dass er möchte immer der Boss sein von allem und ob das immer so hundertprozentig dann passt mit seinen Leistungen, zusammenpasst. Ja,
ich hatte das jetzt eher positiv wahrgenommen, diese Leadership-Attitüde von ihm, dass das vielleicht auch so ein bisschen fehlte in der Bayern-Innenverteidigung zuletzt.
Ja, an sich schon. Aber man muss natürlich auch dann irgendwie sich ein bisschen diese Leadership-Rolle erarbeiten. Ich weiß nicht, ob er das schon geschafft hat intern. Und ich meine, er wurde ja von Tuchel auch in der ersten Halbzeit bis zur Auswechslung schon einige Male zusammengefaltet von der Seitenauslinie. Ne? Also das hat sich schon so angedeutet, dass halt Tuchel überhaupt nicht zufrieden war, weil anscheinend auch das eine oder andere, also was aus meiner Wahrnehmung heraus, was vorher angesagt wurde, mit eben relativ schnellen Pässen dann vor auf die Zehen und so, das wurde ja von weder von De Ligt noch von Kimmich umgesetzt. Ja, so, die haben es ja immer wieder langsam gemacht und ich glaube, da ist Tuchel dann auch einer, wenn dann, ich meine, wenn seine Spieler versuchen, das umzusetzen, was er ihnen sagt und es gelingt nicht, weil, was auch immer, ne, weil eben einfach mal was schief geht, ist es das eine. Aber wenn natürlich da teilweise einfach nicht das versucht wird, was er vorher vorgibt, dann ist Tuchel ja einer, der auch mal eine ganz kurze Zündschnur hat.
Ja, genau, ne? das kann ich mir vorstellen. Das ist interessant, weil De Ligt hat sich auch durchaus mindestens zwischen den Zeilen kritisch geäußert nach dem Spiel. Er hat ja auch so ein bisschen beschwert, dass er es eigentlich bevorzugen würde, wenn sich die Innenverteidigung einspielen könne. Grundsätzlich verstehe ich da seinen Punkt, ne, weil gerade in der Verteidigung ist Eingespieltheit nochmal in dem, wie soll ich sagen, in der Abwägung zu individueller Klasse ist das Eingespieltsein wichtiger als vielleicht bei einer offensiven Position, weil in der Abwehr, wenn der eine nach links läuft, der andere nach rechts, dann ist der Stürmer durch. Offensiv vertändelst du halt mal vielleicht eine gute Situation, wenn der eine nicht weiß, wo der andere hinläuft. Aber in der Abwehr ist da das Risiko, dass was wirklich Gravierendes passiert, viel höher. Und da hat jetzt Tuchel ziemlich viel durchrotiert. Ich bin gespannt, wo das hingehen wird. Was hältst du von Kim Min-jae? Dürfte er gesetzt sein oder muss auch er wirklich strampeln, um Platz in dieser Innenverteidigung zu finden?
Nein, ich glaube, dass Kim recht schnell, also eigentlich gesetzt ist
momentan. Okay, das heißt, du sagst, Kim wird gesetzt sein und dann tatsächlich De Ligt, Upamecano konkurrieren so ein bisschen um den zweiten Platz unter dem Sternchen, dass Pavard wahrscheinlich nicht mehr dafür in Frage kommen wird.
Ja, also bei Pavard, ich meine, gut, wenn er natürlich am Ende doch bleibt, gut, dann hast du am Ende vier Innenverteidiger, also potenzielle zumindest Pavard auch noch als Möglichkeit für die rechte Seite, wobei ich da immer noch denke, dass sich da Masrahi durchsetzen könnte, weil er spielerisch ein bisschen mehr drauf hat und eventuell auch, wenn es weiterhin diese Probleme gibt auf der Sechserposition, ist dann vielleicht Masrahi auch einer, der immer mal so einrücken kann, der sich da ein bisschen auf der verkappten Sechs anbietet, was ja eigentlich so diese Cancelo-Rolle mal sein sollte, ne, bei diesem Leihgeschäft, woraus auch wenig wurde. Ja, aber das wäre eine Option. Ich denke, dass Kim jetzt zu Beginn ohnehin gesetzt sein wird. Ich glaube, Bayern hält sehr, sehr große Stücke auf Kim. Der hat jetzt auch zuletzt natürlich also Monster-Saison gespielt für Napoli. Und ich meine, Upamecano ist so eine Sache. Er hat ja schon seit Jahren eigentlich die Anlagen, um Top-Innenverteidiger zu sein. Und ich glaube, dass es auch viele gibt, die immer noch so in ihm eigentlich das Potenzial zum Weltklasse-Verteidiger sehen. Aber natürlich, wenn er es nie umsetzt oder immer nur so punktuell mal umsetzt, irgendwann hat er auch wenig Argumente für sich. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern schon das Projekt aufgegeben haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Vor allem, Fußball ist ja auch sehr schnelllebig und die Berichterstattung hat sogar, auch wenn wir zurückdenken an seine Hinrunde letztes Jahr und seine Weltmeisterschaft, das war beides überragend. Da hat er richtig, richtig stark gespielt, bevor er dann in der Rückrunde leider ein, zwei, dreimal zu oft gepatzt hat. Auch ein Patzer kann mal vorkommen, aber zwei, drei wichtige Patzer, kritische Dinge in wichtigen Spielen, das bleibt dann natürlich schon hängen. Hoffen wir, dass er da rausfindet. Okay, jetzt habe ich mehr über Spieler geredet als übers Spiel, aber wir hatten ja schon so ein bisschen festgehalten, das ist, wie heißt das schön, das Supercup-Spiel der dehnbaren Wahrheiten. Ist dir sonst noch was aufgefallen, vielleicht an der Spielanlage von Bayern oder von Leipzig, was du für berichtenswert hältst?
Nein, also wie gesagt, die größten Probleme existieren im zentralen Mittelfeld, beziehungsweise im Spielaufbau. Also Kimmich hält da ja häufig zu lange den Ball, wenn er angelaufen wird, dann hängt er am Ball fest, ne? Und dann kommt meist nur ein Querpass raus. Und eigentlich ist ja die Spielanlage, man hat es hier und da teilweise gesehen, eigentlich ist die Spielanlage so, dass der Ball recht schnell durch die erste Reihe oder durch die erste Presselinie durchgehen soll, dann eben auf Musiala oder auf Sané und dass die dann die Möglichkeit haben, sich weiter vorn dann zu drehen oder kurz klatschen zu lassen auf den anderen und dann das Spiel weiter aufzuziehen. Also dieses lange Ball halten und dieses recht behäbige Spielaufbau soll es ja eigentlich nicht geben. Das gab es aber gegen Leipzig zu häufig. Und Leipzig natürlich als eine der besten Pressingmannschaften, Marco Rose Handschrift, hat das dann auch ausnutzen können hier und da. Die Bayern hatten am ehesten noch ein einfaches Spiel, in Anführungszeichen, wenn sich Leipzig mal ein bisschen zurückgezogen hat. Ja, dann konnte man zumindest nach vorn kommen und dann mal vorn den Ball festmachen. Aber eigentlich ist das nicht das Spiel, was Tuchel unbedingt sehen möchte, weil er natürlich auch weiß, dass die Sache dann immer zäh wird. Und dann stehst du gegen tief verteidigen Gegner, irgendwo da in deren Hälfte, kommst aber nicht so richtig durch und bist auch mal anfällig für Konter.
Mhm. Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Und eigentlich soll der Ball recht schnell durchgesteckt werden. Der erste Pass oder der erste Vertikalpass soll dann bei Musiala oder Sané landen oder vielleicht bei Harry Kane dann oder wem auch immer, aber eben bei den technisch starken Formen. Weil die auch eher das kreative Element ja ins Spiel bringen. Also das kreative Element kommt nicht von Konrad Leimer und es kommt auch nicht von Joshua Kimmich.
Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, ne? Du sprichst es an. Gehen wir damit dann vielleicht mal zur allgemeinen Problemlage, die Bayern haben. Es ist, ich fand's, wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet, welche Relevanz hat der Supercup, und da machen wir uns nichts vor, selbst in der noch so größten Krisenberichterstattung nur einen Supercup verlieren, das ist noch keine Krise. Aber in Kombination damit, mit der Wahrnehmung rund um den FC Bayern, mit Tuchels Interview, mit dem, was in den Tagen danach noch rauskam, und mit einem Gesamtblick auf die bisherige Zeit von Tuchel beim FC Bayern, da verdichtet sich es schon und es ist eher so ein bisschen doch schon deutlich negativer. Ich will doch mal gerade einen Auszug vorlesen von Tuchels Interview nach dem Spiel. Ging ja auch durch die Gazetten, die meisten haben es gehört, aber deshalb nur noch mal in aller Kürze. Aber er sagte so: Es ist ein großes Problem. Ich kann es nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Es ist in allen Bereichen auf jeden Fall zu wenig. Punkt, Punkt, Punkt. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist nicht gut. Das ist das Schlechteste, das es gibt. Es ist eine so große Diskrepanz, dass es schwer ist, Erklärungen zu finden. Zitat Ende. Also das ist zum einen sehr harsch, sehr deutlich, aber vor allem betont er auch seine Ratlosigkeit enorm. Und gerade Letzteres hat mich verblüfft. Wie erklärst du dir das? Hat das irgendeinen Grund? Will er da irgendwie eine Botschaft senden über Ecken? Oder ist das wirklich einfach eine ernst gemeinte, ehrliche Ratlosigkeit? Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Tuchel muss ja Ideen haben, wie er es ändern könnte.
Ja, ich glaube, dass er hat ja Ideen, wie das Spiel aussehen soll. Ich glaube, er ist ja ein bisschen ratlos, dass dann seine Spieler es nicht unbedingt alle umsetzen. Ich habe nicht unbedingt die Ratlosigkeit so interpretiert, dass er jetzt sagt, ich habe keine Ahnung, wie wir das eigentlich machen sollen. Ich weiß nicht, wie wir Fußballspiele gewinnen, sondern ich glaube eher, dass er im Training einiges einstudieren lassen hat und normalerweise auch gewohnt ist von seinen Teams. Ich meine, er war vorher bei Chelsea, davor bei PSG, davor bei Dortmund. Das ist auch nicht alles optimal gelaufen, aber trotzdem haben die Spieler meist schon irgendwie das befolgt, was er wollte. Ja, bei PSG hat er wahrscheinlich ein, zwei Mal ein paar Momente gehabt, wo es nicht so war mit den Stars dort, aber im Normalfall haben schon seine Spieler das umgesetzt, was er möchte, oder haben es zumindest versucht umzusetzen. Darum geht es ja erstmal, ne?
Also du glaubst wirklich, im Training spielt Kimmich den Ball schnell und im Spiel macht er ihn dann doch langsam?
Ja.
Und wenn ja, warum ist das so? Ist das eine Kopfsache von ihm, weil er irgendwie im Moment im Spiel nicht frei ist, oder ist das, weil er glaubt, er weiß es besser als der Trainer, oder kann er es irgendwie nicht umsetzen?
Wir wollen jetzt nicht zu harsch werden, aber ich meine, dass eventuell Kimmich mal denkt, er weiß es besser, könnte schon sein. Ne?
Okay.
Also es gab zum Beispiel eine Szene, die habe ich auch noch im Supercup gesehen, und es sah so aus, also Tuchel hat irgendwas zu Kimmich gerufen und Kimmich hat gar nicht zu Tuchel geschaut. Und hat, glaube ich, sogar die Licht dann irgendwie noch zu Kimmich gesagt, der Trainer will irgendwas von dir, so nach dem Motto. Also ich, so ungefähr war es zumindest zu interpretieren. Und das waren so ein, zwei Momente, wo ich schon gedacht hatte, Mensch, da könnte ein bisschen mehr dahinter stecken. Und Tuchel hat sich ja jetzt auch schon kritisch gegenüber von Kimmich geäußert. Genau, Kimmich wiederum hat ja vor einiger Zeit, falls du dich erinnern kannst, hat er mal, ich glaube, in der Bild war das gewesen, hat er quasi Lobby betrieben für Leon Goretzka, dass der ja eigentlich spielen sollte. Das war, was aus meiner Sicht auch nicht unbedingt fair war gegenüber von Konrad Leimer. Ne? Also stellt er sich auf die Seite von Goretzka dann gegen Leimer. Das ist auch irgendwie, finde ich auch nicht unbedingt nett gegenüber deines Neuzugangs, deines neuen Kollegen. Ne? Und der Konrad Leimer hat ja niemand was getan.
Ja, also, eben, ne?
Und das ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie die Katze von Kimmich überfahren hätte oder dergleichen. Ja. Also deshalb, das sind so Dinge, da ist eine rechte Spannung drin. Dann sagt mehr oder weniger Tuchel, Zunächst sagt er, okay, er hätte gern Declan Rice, das war ja auch mal ein Thema. Also er möchte gern so einen tiefen Sechser haben. Dann sagt Kimmich irgendwie, ich bin Sechser, ich kann Sechser.
Das habe ich auch gelesen, ja, er hat mich
ab. Ja, also, okay, aber das ist
zu, aber ja.
Ja, ja. Ja, aber da passt ja dann einiges nicht. Ne? Also Tuchel sagt mehr oder weniger, ich habe keinen richtigen Sechser.
Genau.
So, ja. Das ist jetzt sein Standpunkt und den kann man akzeptieren. Und er sagt zum Beispiel, Kimmich ist kein positionshaltender Mittelfeldspieler, der möchte mehr, der ist mehr ein guter Assistgeber, bedeutet also, er muss eigentlich weiter vorn spielen oder auf der Rechtsverteidigerposition im Übrigen. So, aber Kimmich sagt wiederum, nee, ich bin Sechser und mein Lieblingspartner ist Leon Goretzka. Mhm. Paraphrasiert. Also, ne?
Genau, nee, es ist
aber,
ich bin da auch so ein bisschen, also ich stimme in der Analyse, stimme ich erstmal Tuchel zu, weil ich finde auch, was Kimmich, wenn wir schauen, was Kimmich die letzten Jahre gemacht hat, egal von welcher Position, Kimmich ist ja immer, ich habe ihn mal irgendwo verglichen mit so, kennst du noch früher von Looney Tunes, den tasmanischen Teufel. Kimmich ist halt jemand, der kommt auf den Platz, der wirkt, als hätte er einfach Energie wie vier Spieler, wie Lucio früher. Den kannst du nicht als eine Holding 6 spielen, das macht den wahnsinnig. Der hat einfach, der muss einfach rumrennen, der muss möglichst 90 Minuten Dauersprint machen, der muss mal rechts vorne, links hinten, rechts Mitte sein, hier faulen, dort krätschen, dort einen Chipball spielen. Und den kannst du nicht sagen, du guck mal, wie der Busquets spielt, das reicht auch, wenn du mal 8 Kilometer im Spiel läufst, dann käme ich nicht hin.
Ja gut, aber dann ist er vielleicht doch besser für die Rechtsverteidigerposition geeignet.
Ich würde ihn lieber als Achter sehen, aber ich verstehe zumindest argumentativ, wie man ihn auch als Rechtsverteidiger gerne sehen würde.
Ja, aber ich sag mal, diese ganze Energie, die muss wohin und dann kann er 14 Kilometer auf der rechten Seite laufen.
Ja, da kannst du sie auch einfach laufen, aber als Achter kannst du sie halt auch laufen, weißt du? Da kannst du halt
ja, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob er unbedingt der beste Achter im Team ist. Also ich, rein vom Kreativen her sehe ich Guerrero als besseren Achter.
Ja, finde ich spannend. Also ich mag Guerrero sehr, vor allem, er hatte damals unter Tuchel in Dortmund, hat er auch Achter gespielt und das überragend gemacht.
Und auch diese starke Phase jetzt bei Dortmund, da hat er auch zwischenzeitlich immer mal Achter gespielt.
Ja, klar.
Also quasi Bellingham war dann so der Box-to-Box-Spieler, Guerrero auf der 8 oder auch Guerrero mal neben Julian Brandt. Also Julian Brandt und Guerrero war natürlich auch eine Kreativzentrale.
Traumhaftes Kombo. Ja,
das ist super. Und Guerrero als Linksverteidiger ist ja sowieso ein bisschen schwieriges Thema, weil das Verteidiger ist, wird das ja klein geschrieben. Und deshalb als reiner A oder als Achter, auch so als Linksfuß, der dann auch mal so nach rechts gehen kann, da ist er eigentlich sehr, sehr gut und würde auch sehr gut aus meiner Sicht zu den restlichen da vorn passen, also weiter vorne mit Musiala und Co. Und ist dann Kimmich der beste Achter? Eher nicht, also, aber er ist momentan, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, er ist eben nicht der Sechser, der den Thomas genau, Tuchel möchte.
Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Das bringt mich zu zwei spannenden Aspekten. Einmal will ich noch Kimmich vertiefen, einmal auf den Sechser gehen. Lass mal zuerst noch bei Kimmich bleiben. Jetzt werden wir zwar fast Boulevardesk, aber das Thema bietet sich an dafür. Weil du hast das gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn es wirklich, wir wollten das jetzt nicht, wie sagt Lothar, hochsterilisieren oder so ähnlich, hochsterilisieren, aber wenn es wirklich dann fast offenen Machtkampf gibt jetzt mittlerweile zwischen Tuchel und Kimmich und mit den durchgesickerten Infos heute kann man fast davon ausgehen, plus dem, was du hier im Spiel beobachtet hast, plus die Aussagen vorher von Tuchel, dass er keinen Sechser hat, die Aussage von Kimmich, dass er eher Sechser ist. Also da spitzt dich wirklich was zu, wie es seit 10, 20 Jahren bei Bayern nicht mehr gab. Und Kimmich ist, wenn man so will, de facto im Moment der wichtigste Spieler, solange Neuer und Müller verletzt sind oder auch eben der Kapitän. Und sein Vertrag läuft 2025 aus. Vor wenigen Monaten habe ich nämlich noch gesagt, normalerweise, gerade in der Zeit, als er öffentlich so viel kritisiert wurde, auch für das schlechte Abschneiden der Nationalmannschaft, normalerweise wäre das jetzt der Zeitpunkt, wo der FC Bayern mit Kimmich verlängert und ihm öffentlich den Rücken stärkt, auch und gerade durch Hoeneß, durch Dresen, durch egal wen. Und da ist gar nichts passiert, nichts. Kein einziges Interview, wo auch nur in einem Halbsatz Joshua Kimmich gelobt wurde. Und jetzt spitzt sich das hier so ein bisschen zu. Das heißt, langsam aber sicher, da könnten wir in eine riesen Kimmich-Diskussion kommen, inklusive, könnte ich mir jetzt sogar fast einen Wechsel vorstellen. Nicht mehr jetzt kurzfristig vielleicht, aber dann nächste Sommer. Der Vertrag läuft bis 25. Nächsten Jahr wäre also der letzte Ablösesommer. Krass, krasse Wendung.
Ja, also schon eine krasse Wendung. Und hinzu kommt auch, dass ich glaube, dass in der Bayern-Führungsriege nicht jeder von Kimmich überzeugt ist. Das ist ein bisschen schwierig, ich muss es vorsichtig formulieren. Aber ich sage mal so, es gibt ein paar Journalisten, die auch jetzt sich kritisch zu Kimmich geäußert haben, bei denen ich weiß, dass zum Beispiel deren Hauptquellen Rummenigge und Co. sind. Mhm. Und die ja dann auch mal was von denen gesagt bekommen, so und so. Ne? Und dann, und natürlich Karl-Heinz Rummenigge vor ein paar Jahren, war wahrscheinlich noch einmal in die Offensive gegangen, hätte gesagt, alles klar, der Kimmich, dann soll ich mal zusammenreißen und mal hinsetzen. Macht er eben nicht mehr, ich meine, auch Rummenigge ist älter geworden, ne? Ein bisschen. Die ganze ehemalige Bahnführungsriege, die jetzt wieder da ist, die sind ja nicht mehr ganz so im Aggro-Modus, aber im Angriffsmodus, wie noch vor 10 Jahren oder so. Ne? Da war das alles noch ein bisschen anders. Aber natürlich, trotzdem haben die auch ihre Meinung. Und in der Führungsebene, ich meine, Dresden ist ein Hoeneß-Rummenigge-Mann, beispielsweise. Ja, und Rummenigge ist immer noch da, Hoeneß ist noch da. Marco Neppe nicht, der kommt noch aus der anderen, aber der wird sich dann eher, ich glaube auch, der Mehrheitsmeinung irgendwo beugen, als jetzt da irgendwie dagegen zu stürmen und irgendwie für Joshua Kimmich dann irgendwie jetzt Partei zu ergreifen. Ich glaube, das, also vielleicht mal, aber nicht unbedingt, er wird da seinen Job riskieren. Ne? Also Marco Neppe war ja auch mal auf dem Abstellgleis, ist doch wieder geblieben oder darf bleiben. Deshalb, ja, weiß nicht, ob da nicht auch der Kreis rund um Kimmich kleiner wird. Zumal ja auch, und das hat sich ja auch in der Nationalmannschaft angedeutet, Kimmich und Goretzka vor ein paar Jahren war das Duo bei Bayern und bei der DFB-Auswahl. Und es hat sich ihm jetzt ein bisschen geändert.
Ja,
und die werden kritisiert. Also, Goretzka ist schon noch Bankspieler. Mhm. Und Kimmich hat auch so Kredit verspielt. Und die Leistungen sind auch einfach nicht da. Ich meine, die Bayern sind ganz knapp Meister geworden. Der Champions League wieder im Viertelfinale raus. Die deutsche Nationalmannschaft verliert mehr, als sie gewinnt aktuell. Irgendwann ist es dann auch jedem egal, was die Verdienste mal waren, weil dann sagt man, okay, diese Generation, es ist ja auch interessant, es ist dieser 95er-Jahrgang oder ja, so um die 95. Dazu gehört übrigens auch Gnabry. Gnabry, Leroy Sané ist Januar 96. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt so ein bisschen sich die Einstellung mittlerweile durchsetzt, okay, die Jungs sind alle talentiert, so dieser 95er-Jahrgang. Aber so richtig gewinnen werden die nix.
Ja, Kimmich hat immerhin die Champions League gewonnen, aber ich weiß, was du meinst.
Aber es war eine Bubble Champions League. Also es war eine Bubble Champions League. Ich weiß, das ist natürlich ein großer Titel gewesen, aber und trotzdem will ich da mal ein bisschen einen Asterix dahinter machen.
Ja, da will ich, also man könnte ja umgekehrt sagen, das ist irgendwo ja auch nochmal einfach ein anderer Triumph, natürlich.
Klar, ja, natürlich, es war ein anderer Titel, es war auch ein großer Titel, es war ein anderer Wettbewerb. Und jetzt in den letzten 3 Jahren in der Champions League ging ihm wenig und bei der Nationalmannschaft geht gar nichts. Also jetzt 2 Turniere hintereinander und Kimmich war dann immer die zentrale Figur. Übrigens, damals bei der Champions League war Rechtsverteidiger.
Aber nur hatten wir die Tage auf Twitter diskutiert, aber auch nicht die ganze Saison. Ne? Im Finalturnier, weil letztlich Pavard verletzt war. Vorher hatte Pavard da in der Saison fast immer Rechtsverteidiger gespielt und Kimmich im Mittelfeld, beziehungsweise das war ja noch eine luxuriöse Situation. Damals hatte Bayern noch Goretzka, Kimmich und Thiago im zentralen Mittelfeld und hat dann meistens ein bisschen rotiert mit denen. Ab und zu hat dann mal jemand wurde jemand geschont oder Thiago, Goretzka sind ja auch immer mal hier ein Wehwehchen, dort ein Wehwehchen und fehlen 1-2 Spiele. Ganz ab und zu ist Kimmich auf die Rechtsverteidiger gerückt oder hat sogar mal rechtes Mittelfeld gespielt, wenn sie 3-4-3 hatten. Aber genau, grundsätzlich im Finalturnier, da hast du recht, da hat er tatsächlich auf der rechten Seite gespielt. Insofern, also spannend. Also die Kimmich-Personalie, ich mag ihn immer noch sehr und ich zumindest seine individuelle Leistung, die sehe ich immer noch sehr stark. Für mich war er letzte Saison der stärkste Bayern-Spieler. Aber du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, er ist auch gleichzeitig das Gesicht dieser Bayern-Mannschaft und dieser Nationalmannschaft, die seit 3-4 Jahren mehr oder weniger enttäuschen. Und das bleibt natürlich an ihm haften.
Ja, also ich meine, wenn er diesen Führungsanspruch hat, muss sich aber auch daran messen lassen, dass eben zuletzt wenig gegangen ist, international.
Definitiv, fairer Punkt. Dann noch.
Und zumal ich ihm auch irgendwie, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wenn jetzt zum Beispiel sich ihm Tuchel hinstellt und sagt, okay, wir haben keinen Sechser, wir brauchen einen. Dass er nicht Kimmich sagt, okay, ich spiele auch auf der 8. Also ich verstehe da nicht, ich verstehe dieses leicht dick oder dieses Bockhafte da nicht so richtig.
Das verstehe ich da auch nicht, ja.
Ich meine, dann freue dich doch, wenn dann Declan Rice, Declan Rice kommt nicht, aber freue dich doch, wenn da hinter dir ein Staubsauger ist, der alles abräumt.
Der hält dir den Rücken frei und du kannst wirklich zaubern auf dem ganzen Platz, wie du willst, aber ja, es ist seltsam.
Das verstehe ich nicht, ich meine, Luka Modric hätte auch sich nicht hingestellt. Nee, ich bin Sechser, lass den Casemiro auf der Bank. Nee, Modric und Kroos haben sich gefreut, dass sie Casemiro hatten.
Ja, natürlich.
Weil der hat alles abgegrätscht und Casemiro hatte nie Anspruch darauf, Spielmacher zu werden. Es wäre das Entfernteste gewesen für den. Der hat immer gesagt, okay, ich mache ja für die anderen, räume ich alles ab, ich blockiere alles vor der Abwehr und Toni Kroos darf dafür dann halb links die Aufbaupässe spielen und Modric macht vorn dann die finalen Pässe und alles ist super und wir gewinnen hier Titel. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so die Sache. Es geht ja nicht immer nur darum, was deine eigene Rolle im Team ist, sondern am Ende willst du ja Titel gewinnen. Ich meine, Harry Kane hat seinen Jugendverein verlassen. Der hätte auch am liebsten mit Tottenham die Champions League gewonnen und die englische Meisterschaft. Also sind wir ehrlich, ich meine, der ist nicht jetzt zu den Bayern gewechselt, weil jetzt Bayern irgendwie, als er 5 Jahre alt war, sein Lieblingsverein war, sondern er ist zu Bayern gekommen, weil er mal was gewinnen möchte. Weil Torschützenkönig zu werden oder so, ist alles schön und gut, aber er möchte richtige Titel gewinnen. So, und will ich nicht als Spieler auch richtige Titel einfach gewinnen, wenn ich auf die 8 gehe oder wenn ich Rechtsverteidiger bin, aber ich werde Champions League-Sieger, ist auch super.
Ich glaube auch, wäre ein Kompromiss, mit dem man normalerweise leben können sollte. Lass uns mal noch kurz die Sechserposition zumachen. Wir haben jetzt ja viel drüber geredet, dass wir der Meinung sind, Tuchel der Meinung ist, dass da noch einer fehlt. Glaubst du, die Bayern schlagen nochmal zu? Rund 2 Wochen hat der Transfermarkt noch geöffnet. Zeit genug wäre also noch. Geld genug ist auch noch da, obwohl Kane teuer war. Aber insgesamt, der FC Bayern ist bisher erst rund 50 Millionen im Minus im Transfersaldo. Das ist für Bayern ja fast Peanuts. Also Geld wäre noch da. Ist denn noch ein Spieler da, der interessant wäre für Thomas Tuchel?
Ja, da hat sich der Markt ganz schön gelichtet auch. Ne? Also klar, Declan Rice hat das Thema so erledigt. Man hat ja auch mal so ein Caicedo-Interesse, aber ich glaube, da bei den Wettbewerben wäre man auch raus gewesen bei 115 Millionen, die am Ende gezahlt wurden an Brighton. Ich glaube, eine 1A-Lösung ist momentan nicht verfügbar. Tchouaméni zum Beispiel, ich denke, dass der jetzt nicht von Real Madrid direkt abgegeben wird. Der wäre vielleicht perspektivisch einer. Ja, die einzige Personalie, die mir momentan einfällt, die noch interessant werden könnte, es wäre keine 1A-Lösung, aber so eine 1B-Lösung, mit der man zumindest erstmal glücklich werden könnte, ist Sangaré von PSV.
Ach, den habe ich irgendwo auch schon als Wunsch gelesen auf Twitter oder bei uns im Forum, ich weiß gar nicht mehr wo. Den kenne ich kaum als Spieler. Okay, aber dann halte ich den mal.
Aber es ist ein richtiger Sechser. Also es ist ein tiefer Sechser, ist ein bisschen ein klassischer Sechser. Du hast in der Bundesliga ja auch sehr, sehr wenige, die wirklich diese klassische Sechs spielen.
Ganz genau.
Also ich meine, Rani Khedira.
Und Emre Can vielleicht noch, aber sonst.
Emre Can mit Abstrichen.
Eben, ja. Ja, genau, du hattest da heute auch, kann man gerne kurz Werbung machen, heute einen schönen Artikel drüber geschrieben auf Sport 1. Da kann man das auch nachlesen, was wir jetzt hier besprochen haben, oder zumindest die Hälfte davon. Und genau das hast du dort auch schon angesprochen. Es ist wirklich, man wüsste nicht, wen man in der Bundesliga leer kaufen sollte für den, den Sechser.
Nein. Es ist. Also gibt es niemanden auf dem Bayern-Niveau.
Genau, ne, das ist ja.
Gut, Emre Can, aber mit Abstrichen. Aber das Thema hat sich, glaube ich, erledigt bei den Bayern. Und ansonsten, nein, du hast da niemanden. Eben. Und auch international, wie gesagt, ich meine, Caicedo, Amrabat war nochmal so ein Thema. Aber der auch, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da wurden viele Leute ein bisschen von der Weltmeisterschaft geblendet. Mhm. Und darüber hinaus sehe ich da einfach wenig Optionen. Sangaré, wie gesagt, 25, hat jetzt bei PSV gespielt, ist jetzt echt nicht so die 1A-Lösung, aber vielleicht eine 1B-Lösung für eine gewisse Zeit.
Ja. Manchmal wird eine 1B ja auch dann zu einer 1A-Lösung.
Ja, also, und
Phänomene gibt es ja immer mal wieder.
Und du musst auch nicht jede Position mit einem Weltklasse-Spieler besetzt haben.
Das ist es ja, genau, ne? Das eben.
Mein Manchester City ist mit Ake und Akanji quasi, hat die das Triple geholt. Und nichts gegen die beiden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so 1A-Lösungen waren. Ne? Nee, Manuel Akanji war jetzt zu dem Zeitpunkt, als er von Dortmund zu City gegangen ist, jetzt auch nicht eine 1A-Lösung.
Das ist ja das Paradoxe, der war ja damals nicht mal in Dortmund eine 1A-Lösung, ne?
Nein.
Das ist, ja, und genau.
Ja, aber reicht manchmal.
Ja, natürlich.
Also das, ist, das System ist manchmal entscheidender.
Absolut,
und,
der perfekte Rollenspieler.
Und ich meine, Pavard war jetzt auch nicht diese 1A-Lösung, als er in den Bahnen gekommen ist. Hat auch nicht immer top gespielt, aber trotzdem, jetzt am Ende würde man ihn, glaube ich, trotzdem sehr gerne behalten. Ne?
Also, dünnes Eis, Konstantin. Du bist im Podcast zusammen mit dem größten Pavard-Fanboy unseres Blogs. Vorsicht, er ist der Beste in jeglicher Hinsicht. Nee, Spaß. Also ich bin ein Pavard-Fanboy, aber natürlich völlig richtig, was du sagst. Der ist einfach so gekommen und der musste anfangs ja auch... Dem hatte niemand viel zugetraut, dass er sich von Anfang an in der ersten Saison so durchsetzte und das noch abwechselnd auf 2 Positionen. Das kam für viele überraschend, genau das. Also es ist genau, was du sagst. So eine scheinbare 1B-Lösung kann schnell zu einer richtig sinnvollen Lösung sein, wenn sie perfekt in die Mannschaft passt.
Ja, genau. Und ja, also es ist, wie soll man es ausdrücken, es ist an sich ein bisschen ein komplexes Thema und auch ein schwieriges Thema, diese ganze Sechser-Positionsdebatte auch. Und ich finde es persönlich nicht nur spannend, wen Bayern eventuell noch holt, sondern auch eben diese ganze interne Dynamik, über die wir jetzt gesprochen haben. Weil da ist so viel Explosivität drin, dass es noch ganz, ganz haarig werden kann. Und um ein kleines bisschen Bogen zu schlagen, ich habe vorhin gesagt, Harry Kane kam auch vor allem wegen Thomas Tuchel unter anderem, zu den Bayern. Bedeutet eben auch, also welche Meinung hat am Ende Harry Kane zum Beispiel zu dem Ganzen?
Ja, der wird auch erstmal überrascht sein dann vielleicht, wenn er hier die Intrigen mitkriegt. Vielleicht ist es sein Glück, dass er noch nicht so viel die deutschen Zeitungen noch nicht so gut verstehen wird in den nächsten Wochen. Aber pass auf, wo wir gerade sagten, finde ich super schön rausgearbeitet, dass tatsächlich diese interne Dynamik nochmal irgendwo explosiver ist als tatsächlich die fehlende Personalie auf der 6. Wir haben ja noch eine Personalie oder Position, die wir zumindest kurz ansprechen sollten, wo es auch durchaus komplex ist, denn der FC Bayern sucht noch einen Schlussmann. Manuel Neuer ist weiterhin verletzt. Es ist unklar, wann er wieder zurück sein wird. Und dann natürlich noch das doppelte Sternchen. Du weißt nicht, wann er in welcher Form zurück sein wird. Aktuell ist es Sven Ulreich die Nummer 1 und dahinter haben sie eigentlich nur Jugendspieler. Es ist relativ klar, so werden sie nicht in die Saison gehen, wenn es jetzt nicht morgen eine Wunderheilung bei Manuel Neuer gibt. Wie schätzt du diese Situation ein? Ist das irgendwo auch hausgemacht? Hätten sie Sommer oder Nübel nicht abgeben dürfen oder war es schon richtig, die abzugeben? Aber sie hätten einen anderen schon haben müssen. Was ist da für eine Dynamik und wie kriegen sie das gelöst?
Ja, das finde ich auch spannend, dass eigentlich nicht mal eine Woche vor Saisonbeginn, also vor Bundesliga-Start, da so eine Situation vorherrscht. Und ja, ich will fast sagen, etwas überhastet die Verkäufe bzw. Abgänge, also Nübel und Sommer. Klar, Sommer wollte unbedingt weg, Nübel hat auch irgendwie für sich beansprucht, dass er eben irgendwo einen Stammplatz haben möchte. Aber jetzt stellt sich heraus, dass man da gar nicht weiß, wie es mit Neuer weitergeht. Neuer selber sagt immer, er kommt zurück, aber das sagt Neuer. Und also wer sich mit Profisport ein bisschen auskennt, weiß, der Verletzte selber ist immer hundertprozentig davon überzeugt, dass alles wieder super wird. Zumindest nach außen hin. Ob das immer dann alles so stimmt, ist die zweite Frage. Und jetzt stehst du quasi mit einem Torhüter da, weil das ist auch noch eine Sache. Also Ulreich darfst du jetzt gar nicht mehr verletzen. Hülsmann allen Ehren, aber natürlich, ich habe ein bisschen was von dem gesehen, also der darf nicht in der Bundesliga jetzt auflaufen. Nicht
mal, aber eben, ach, selbst denn, das ist ja klar, das kannst du bei Bayern, du überleg mal, damals ewig her mittlerweile, aber Rensing, hochdekorierter Nachwuchstorhüter, das geht nicht, das kannst du bei Bayern nicht machen. Da ist die,
na, und Hülsmann ist nicht auf Rensing-Niveau
momentan. Eben, ne? Eben, damals. Eben.
Also, es wäre eine Vollkatastrophe.
Ja, genau.
Ich meine, dann fände ich es jetzt sogar noch sympathisch, wenn sie irgendwie Oliver Baumann oder sowas holen, weil es auch echt schon, also mein kratzt dann schon langsam. Nichts gegen Baumann, aber ja, genau, wir reden immer über FC Bayern.
Es ist natürlich so ein bisschen das Dilemma, Neuer schwebt natürlich über allem. Ne? Und ich finde es auch richtig tatsächlich, es gibt Leute, die fordern jetzt, Bayern muss da jetzt durchgreifen und Neuer sagen, dass seine Zeit vorbei ist. Verstehe ich auf den ersten Blick, wenn man es sich rein sportlich anschaut, aber umgekehrt, der Mann ist Kapitän von diesem Verein seit langer Zeit, der hat mit diesem Verein, wie viele haben sie jetzt in Folge gewonnen? 11 Meisterschaften in Folge gewonnen, genau, Neuer kam in der Vizemeistersaison.
Stimmt, also, ja,
richtig. Der hat 11 Meisterschaften gewonnen mit diesem Verein in Folge, zweimal die Champions League, zwischendurch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister geworden und dieses Tapalovic-Umbruch-Sommer-Experiment ging schief. Dass dadurch Neuer, dessen Machtposition erstmal angegriffen war nach dem Unfall, jetzt wieder enorm gestärkt im Verein dasteht, ist auch klar.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und das wiederum heißt, du kannst jetzt eigentlich nicht sagen, Manuel, danke, dass du da warst, deine Zeit ist vorbei. Ich kaufe jetzt Kobel oder Diogo Costa oder sonst wen, so eine richtige Rakete, kannst du nicht machen. Das heißt, du kannst eigentlich auch da nur noch mit so einer 1B, bestenfalls 1B, vielleicht auch eher 2A, 2B-Lösung rangehen. Mhm. Und da musst du natürlich auch erstmal einen Spieler finden, der gut genug ist, die Rolle akzeptiert, besser als Jan Sommer ist, bezahlbar ist. Also es ist irre kompliziert.
Ja, nein, also es ist auf alle Fälle so. Und dann siehst du ja bei einer Option, also man hat jetzt Kepa irgendwie mal im Visier gehabt und das sah es ja sehr, sehr gut aus bei Kepa im Übrigen. Also das, was ich weiß, ist, dass eigentlich das alles schon mehr oder weniger in Sack und Tüten war und dann hat Carlo Ancelotti angerufen bei Kepa und hat gesagt, komm zu Real, Courtois 9 Monate raus, du spielst hier, kannst dich für die Nationalmannschaft empfehlen. Ja, und klar, dann das saß der am Flieger nach Madrid.
Das ist quasi eine Spielgarantie fast für eine ganze Saison zu haben, lockt natürlich. Und das ist genau das. Ne?
Ja, und es ist Carlo Ancelotti. Ja. Der hat so eine Wirkung auf viele Spieler. Quasi so, ich weiß nicht, per so Gedankenübertragung, der steuert die dann so halbwegs. Also ja, das ist Carlo Ancelotti immer noch Top-Trainer, auch wenn er vielleicht nicht taktisch nicht der versierteste ist oder sowas, aber der keine andere Dinge hat, die irgendwie viele Trainer nicht haben.
Ja, natürlich, das ist ganz gute Frage. Wobei, da bin ich gespannt. Ich bin mir nicht sicher, Bold Prediction, vielleicht ist sie gar nicht so bold, aber ich glaube, Carlo wird die Saison in Madrid nicht beenden.
Oh, kann schon sein, weil macht man die eine Saison und dann wird ein Flieger aus Düsseldorf gebucht nach Madrid. Und wer weiß, wer fliegt von Düsseldorf ab? Ach so, das sind ja die Leverkusen, oder? Oder fliegen die von Köln? Wie ist es? Welchen Flughafen nimmt man eigentlich, wenn man aus Köln nach Madrid möchte? Aus Leverkusen nach Madrid möchte?
Ja, das kommt ein bisschen auf die Verbindung an. Tatsächlich dürfte, Lass mich mal überlegen, ich glaube, aus Düsseldorf gibt es Direktflüge.
Ja, denke ich nämlich auch.
Glaube ich eher als aus
Köln. Ja, aber ich glaube, es ist Privatjet dann. Ne?
Genau,
ich denke Alonso
nimmt Privatjet. Das ist auch mal anders. Kleine Privatflughäfen gibt es auch in der Nähe von Köln. Das geht auch. Notfalls muss man noch schnell über die A3 rüber. Ab Frankfurt gibt es regelmäßig Flüge.
Das sowieso, ja. Notfalls Frankfurt H. Nach Nizza.
Mit EasyJet zum neuen Tag in Madrid.
Alonso ist im Ryanair, ist das so? Ohne Gepäck natürlich.
Geht viel nicht. Viel zu teuer.
Viel zu teuer. Du hast nur so einen Kulturbeutel dabei. Genau. Also, ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Also, Kepa ist bei Real. Und jetzt David de Gea ist ja im Gespräch. Wobei, also da sagen ja einige englische Kollegen, auch de Gea hat jetzt eigentlich den Sommer nur durchgefeiert. Ja. Also, ich weiß nicht, ob der gerade in Form ist, ob man den erst wieder in Form pressen muss.
Kann ich von hier nicht beurteilen. Ja, kann natürlich sein.
Das könnte interessant werden. Hat, ne? Stefan Ortega natürlich auch interessant. Ob der jetzt unbedingt der 1A-Keeper dann wäre, wobei Ortega ja schon, der war auch mal bei dem Bahngespräch und ist jetzt auch nur natürlich Ersatztorhüter bei City. Also, wäre das was? Eventuell Bono von Sevilla. Auch eine Option. Das Problem ist ein bisschen, ich glaube, bei so einem Bono zum Beispiel, der ist momentan bei Sevilla Stammtorhüter. Ja. Wenn der da hingeht und sagt, Leute, wie ist das eigentlich, wenn er neu oder fit ist? Bin ich dann hier nur noch Zweiter? Weil das ist ja Sommers Problem auch so ein bisschen gewesen. Ne? Man kommt zu den Bayern und ist irgendwie erster Torhüter, aber immer ist noch neuer da.
Eben, genau, das ist ja, ne, das macht sich einfach, aber gut, halten wir fest, sie werden auf jeden Fall noch was machen auf der Position. Ich glaube,
ich habe gerade auf Twitter gelesen, dass das Transferkomitee getagt hat und man eventuell mit Ulreich erstmal, ja, Manuel Bonke TZ, ne? Ja, er schreibt, nach dem heutigen Treffen der Transfer-Taskforce gibt es beim Bayern ein Umdenken der Torwartsuche. Möglich, dass der Club keinen neuen Torwart holt, mit Sven Ulreich in die Saison geht und auf eine schnelle Genesung von Manuel Neuer hofft.
Okay, das wäre krass. Das ist paradox vor allem, um jetzt nochmal wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, aber zum vorerst letzten Mal den Bogen zu Harry Kane zu schlagen. Es gibt ja das berühmte Zitat, ich zumindest mag es sehr, von Tresen, der gesagt hat, wir sind ein bisschen all-in gegangen für Harry Kane oder mit Harry Kane.
Ja.
Das ist ja, um noch einen nächsten weiteren Anglizismus zu bemühen, das ist ja eine klare Win-Now-Aktion, ne? Wie man in anderen Sportarten sagt. Und in einer Win-Now-Saison kannst du ja nicht mit dem Experiment Ulreich plus Hülsmann in die Saison gehen. Das passt ja nicht zusammen. Ne?
Nein,
wenn du jetzt sagen würdest, wir sind irgendwie in einer Umbruchsaison, haben einen neuen jungen Trainer und der soll hier ein Team aufbauen und unser Ziel ist, in 3 Jahren wieder die Champions League zu gewinnen. Ich meine, so tickt Bayern ohnehin nie. Aber wenn du dann kannst du sagen, ey, pass auf, wir warten hier erstmal ab, bis Neuer wiederkommt. Aber jetzt, wow, das ist mutig.
Ja, das finde ich auch. Also das finde ich schon sehr gewagt. Weil Sven Ulreich auch in allen Ehren, ich meine 35 und auch die letzten Jahre, ich meine, war teilweise dritter Torhüter gefühlt. Ne? Dann lieber doch nochmal schauen, dass man einen älteren holt und so eine Peperena-Situation hat.
Genau.
Weil das war ja damals auch okay. Und dann eben doch vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, David de Gea hätte ich jetzt irgendwie als okaye Lösung gesehen, der ist halt jetzt auch in den letzten Jahren nicht unbedingt immer super gehalten.
Ne, genau, aber da hast du zumindest 2 Namen und de Gea macht Ulreich ein bisschen Druck und umgekehrt und du hast zumindest noch ein Backup, falls was schief geht, der das zumindest ein Name ist, wo jetzt die Leute nicht vor Kugeln auf dem Bauch liegen, wenn der in der Champions League auch in der Aufstellung steht.
Nein, also Ulreich ist jetzt kein Torhüter, wo jetzt die Gegner denken, was denn das ist für eine Gurke oder so. Ist es nicht. So ist es nicht, aber er ist natürlich, ich weiß nicht, mit ihm jetzt reinzugehen, und wenn Neuer bis November nicht zurückkommt, dann hast du eigentlich die ganze Hinrunde mit Ulreich gespielt. Und lass mal den Ulreich 3 Fehler machen.
Ja,
in ein paar Wochen. Also so über die Bundesliga, Champions League, Pokal, greift er 3-mal daneben, kostet den Bayern 6 Punkte und in der Champions League noch einen Sieg oder so. Das könnte schon ganz, ganz ungemütlich werden. Und zumal eben auch, wie gesagt, er ist auch schon 35, wenn es wenigstens ein jüngerer Torhüter wäre, wo man sagt, okay, wir entwickeln den jetzt auch mal weiter in dem Moment. Also deswegen sage ich, ich weiß nicht, warum, ob es so schlau war, Nübel direkt weiterzuschicken.
Das denkt sich Nübel jetzt vielleicht auch.
Ja, mittlerweile. Nübel, verdammt. Schlechtes Timing ist alles im Leben. Ne? Genau, Timing ist alles. Ne?
Es ist wirklich so. Es ist immer wahnsinnig schwierig, bei Bayern als junger Torhüter hinter Manuel Neuer zu sitzen. Oder war es zumindest viele Jahre lang, weil genau das. Im Tor hast du ja auch nie, du rotierst ja auch nicht im Tor, du wechselst nicht ins Spiel. Ne? Als junger Stürmer oder Winger, da bekommst du immer mal deine 10 Minuten, 20 Minuten, wenn du gut spielst, mehr und bist auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Das hast du im Tor natürlich nicht. Aber jetzt mit einem verletzten Manuel Neuer, das wäre so eine Ausnahmesituation, wo du dich als junger Torhüter irgendwie beweisen könntest und dann womöglich einen Platz eroberst. Aber gut, also auch das wird spannend. Du hast gerade schon gesagt, die nächsten Wochen und Monate stehen verschiedene Wettbewerbe an. Wir haben heute ja auch tatsächlich, wir haben vorhin gesagt, Supercup ist so eine Halbvorbereitung, halb schon Pflichtspiel. Aber je nachdem, wie man es dreht und wendet, in 2 Tagen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, in 2 Tagen geht offiziell die Bundesliga-Saison los. Für den FC Bayern startet die Saison am Freitagabend in Bremen. Und dann, ja, schauen wir mal. Was glaubst du? Erste Frage. Werden die Bayern ihren Titel verteidigen und die 12 in Folge voll machen?
Ich denke immer noch ja, trotz dieses Supercups. Ich denke übrigens auch, dass der ärgste Konkurrent in diesem Jahr RB Leipzig wird.
Das war schon fast die nächste Frage. RB Leipzig, wir haben schon so ein bisschen, wer auch überall hochgelobt wird, ist, du hast vorhin schon Xabi Alonso genannt, Leverkusen wird hochgelobt und dann natürlich noch die Dortmunder. So, du sagst, Leipzig ist der härteste Konkurrent von denen, obwohl die ja auch einige Abgänge hatten. Nicht so, insbesondere Nkunku ist gegangen, Leimer ist gegangen, Guardiola ist gegangen, ich habe jetzt garantiert noch 1 oder 2 Leute vergessen. Aber du sagst, die Neuzugänge sind so gut oder das Team so eingespielt und mit Rose funktioniert es, dass die der stärkste Konkurrent sind.
Ja, weil ich einfach Dortmund immer ein bisschen kritisch sehe. Also der Bellingham-Abgang wurde nicht optimal kompensiert. Marcel Sabitzer ist an sich eine gute Lösung. Ich glaube auch, intern wurde ja auch viel über das Thema Mentalität gesprochen beim BVB. Da ist Sabitzer sicherlich ein guter. Auch Metscher kann sich da gut entwickeln. Ich sehe es immer ein bisschen kritisch, dass sie komplett auf die Karte Emre Can gesetzt haben und ihn nicht auf Edson Álvarez. Und den vielleicht, was ist, war ja so die Entscheidung, okay, ja, genau, gegen Álvarez für Can, weiß ich nicht, der hat jetzt eine gute Halbserie gespielt für Dortmund. Und ansonsten auch sehr, sehr viel Kraut und saß ja teilweise auf der Bank. Deshalb, Dortmund könnte ja ein bisschen problematisch werden jetzt ohne Bellingham. Und Leipzig, klar, die haben 3 essentielle Spieler verloren, ist richtig. Aber, also mit Xavi Simons, mit Šeško, auch unter anderem, der jetzt, ich denke mal, den Werner langsam auf die Bank verdrücken wird, Seiwald auch, die haben ihr Mittelfeld vielleicht sogar ein bisschen kreativer gemacht als vorher, weil Szoboszlai in allen Ehren, der ist ein super Fußballer, aber der ist nicht unbedingt der Kreativste. Das ist so, der hat so seinen eigenen Stil, der hat so seine Schemen, die er macht. Da haben sie jetzt aus meiner Sicht vielleicht sogar ein etwas kreativeres Mittelfeld, ein etwas aggressiveres Mittelfeld auch, weil das hast du jetzt auch beim Supercup gesehen. Also Schlager und Simons, also deren Taktik war quasi, okay, also wenn Musiala zum Beispiel am Ball ist, dreht man den einfach mal. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt immer schön und fair oder sowas, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dagegen, weißt du? Also ich sag mal, ich meine, das ist im Fußball und das ist so die Taktik, die ja viele Teams auch gegen, weiß nicht, Cristiano Ronaldo oder so angewandt haben, ja, für viele Jahre. Ne? Also man tritt eben mal ein bisschen nach oder so, oder man tritt immer ein bisschen rein. Ist ja okay. Solange der Schiedsrichter das nicht irgendwie pfeift oder so, ist alles super. Also aus der Sicht heraus hat mir das auch ganz gut gefallen, was da Leipzig gespielt hat. Nach vorne hin denke ich, dass sie mit Penda und dann Šeško auch gute Stürmer haben und Dani Olmo kommt jetzt vielleicht sogar noch besser zur Geltung als eben noch mit Szoboszlai und Nkunku. Und Dani Olmo ist sowieso der Marathonmann und auch einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, die es so gibt. Deshalb sehe ich die schon als ein ganz starkes Team und zumal auch als auffällig war, die haben sich jetzt im Sommer weiterentwickelt. Also trotz der Abgänge, Marco Rose hat die Mannschaft weiterentwickelt. Vom Spielstil her. Das hat alles noch mehr Hand und Fuß gehabt in der Offensive. Als das, was sie letzte Saison gespielt haben, als manchmal echt so ein bisschen improvisiert wirkte. Deshalb ist ein gutes Team, ist ein sehr gutes Team. Gut aufgerüstet, junge Leute geholt. Šeško kann nochmal einen Schritt nach vorne machen. Xavi Simons, einer der aufregendsten, die es so gibt im zentralen Mittelfeld in Europa. Ich meine, der bleibt ja jetzt nur ein Jahr.
Ja, das fand ich schon komisch, ne? Das macht Leipzig normal ja nicht. Das heißt, sie müssen ja schon sehr viel Vertrauen haben, dass er sie in dem einen Jahr weiterbringt, dass sich das gelohnt haben wird.
Gut. Ja, andererseits, wenn du dann irgendjemanden holst und dann wie Szoboszlai, dann spielt er ein halbes Jahr gar nicht und dann plötzlich hat er seinen Durchbruch. Also, klar. Jetzt haben sie eben einen, wo sie einfach wissen, okay, der macht jetzt ein Jahr für uns hier wahrscheinlich absolute Traumsaison spielt, der, wenn alles gut läuft. Seiwald auch einer, den sie noch weiterentwickeln können. Der hat auch schon gute Ansätze jetzt gezeigt in einem Supercup-Spiel. Das passt schon alles gut zusammen. Ich meine, das ist auch eine aufregende Mannschaft und wenn ich es ganz vergessen habe, Baumgartner haben die auch noch.
Stimmt, ja.
Und das war nämlich auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, Dortmund, die haben den Matcher geholt für zu viel Geld übrigens. Mhm. Auch intern wurde das gesagt bei Dortmund. Zu viel Geld eigentlich. 30 Millionen ist zu viel. Für mich wäre eigentlich der Baumgartner eher ein BVB-Transfer gewesen.
Tja, da waren sie wahrscheinlich zu spät.
Ja, aber ich sag nur, weißt du, Baumgartner rein vom Spielerprofil her, weil Marco Reus kommt ins Alter. Ich finde übrigens auch, das ist auch so eine Sache, die mir sehr gut gefällt bei Marco Reus, übrigens auch bei Thomas Müller wahrscheinlich bald. Die nehmen das, ich sag mal, dass sie älter werden, dann nicht mehr ganz so wichtig sind, irgendwie mit, die tragen das mit Würde. Mhm. Das gefällt mir sehr gut, ne? Weil es gibt manche Spieler, die tragen es nicht mit Würde, aber ich habe das Gefühl, bei Müller, Reus, auch Hummels, die tragen das alle jetzt halbwegs mit Würde, dass sie einfach älter werden, nicht mehr ganz so wichtig sind wie früher.
Ja, finde ich auch. Ne? Ja, genau.
Das finde ich einfach gut. Ne? Also Marco Reus, der ist da auch nochmal gereift. Ich glaube, das hätte er vor ein paar Jahren nicht ganz so locker gesehen, aber mittlerweile sagt er eben auch, ja gut, ich werde eben älter und es ist eben einfach jetzt so. Ich glaube, das davon sollten sich manche ältere Spieler was abschauen, weil die wollen ja auch mit 36 immer noch Stamm spielen die ganze Zeit. Aber deswegen habe ich gedacht, der Baumgartner wäre da optimal gewesen, so als nächster Marco Reus. Giorena spielt auch keine große Rolle. Das wäre eigentlich so ein Spieler gewesen, den man da hätte holen können. Also ich bin von der Transferpolitik von Dortmund nicht ganz überzeugt und sehe da RB Leipzig momentan ein bisschen stärker. Und Marco Rose muss ich auch beweisen. Ne? Er hat ja da bei Dortmund damals schon ganz schön daneben gegriffen. Auch bei Gladbach war er dann zum Schluss nicht mehr ganz so unumstritten. Und jetzt vielleicht zeigt er dann doch, dass er zu den besseren Trainern in Deutschland gehört.
Wäre auf jeden Fall das wäre ein Ausrufezeichen, wenn er die Bayern-Dominanz beendet. Und der dritte im Bunde, vorhin schon angesprochen, Xabi Alonso, Leverkusen, auf dem Papier zumindest ja auch überall hochgelobt, sich gut verstärkt zu haben, erfahrene, gute Spiele eingekauft, die mutmaßlich sofort funktionieren. Und was ich fast noch wichtiger finde, wenn es gut läuft, eine ganze Saison von Florian Wirtz zu haben. Da eben auf der Gegenseite steht der Diaby, der gegangen ist, aber ich glaube, den bekommen sie halbwegs ersetzt. Für ganz oben, glaubst du, reicht es aber nicht bei denen?
Nein, nicht ganz. Ich meine, ich fand den Xhaka-Transfer gut, weil Leverkusen hat über Jahre jetzt Probleme gehabt auf der zentralen Mittelfeldposition. Also die haben keinen richtigen Ankerspieler. Die hatten immer gute Nebenspieler, also gute so Kreativleute, aber immer so keinen richtigen, der da so zentral dann das Ganze leiten kann. Das finde ich Xhaka nicht schlecht. Aber bei Xhaka jetzt kein Sechser in dem klassischen Sinne, aber du hast irgendwie jetzt so einen Ankerspieler in der Mitte. Das finde ich gut. Und die haben auch jetzt nochmal nachgelegt, natürlich vorn, weil einfach Schick, ist eben nun mal zu häufig verletzt. Also es ist einfach sehr, sehr schade, weil ich denke, Patrick Schick ist mit der talentierteste Mittelstürmer der Bundesliga. Aber was nützt dir's? Wenn er mal verletzt. Und mit Boniface haben sie da jetzt einen, ich glaube sogar jetzt, wer hat das gesagt? Baumgart hat das sogar gesagt. Der hat jetzt gesagt, für 100 Millionen hätte ich eher Boniface geholt als Kane.
Ach, ehrlich, habe ich nicht gelesen. Okay, dann will ich auf den mal achten.
Das war ein bisschen übertrieben. Ich meine, da kam jetzt von 20 Millionen von Zürich, von Union.
Stimmt, genau.
Ja, genau. Ja. Und ich weiß, vielleicht war es auch so einfach so eine Baumgart-Spitze oder sowas. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich fand es ein bisschen übertrieben. Ne? Hätte er jetzt gesagt, er hätte sich 100 Millionen lieber irgendwie Osimhen geholt oder sowas, hätte ich verstanden. Ne? Aber jetzt weiß ich was. Vielleicht ist es auch einfach so Baumgarts Art, einfach mal irgend so einen rauszuhauen.
Klingt fast danach. Du, dann haben wir hiermit schon mal einen schönen Ausblick auf die Bundesliga-Saison. Lass mich mal noch für die Bayern ist ja immer irgendwo genauso wichtig, die Champions-League-Saison, ohne da jetzt alle Teams im Detail zu analysieren. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen too much hier und hatten wir auch nicht geplant. Aber jetzt haben wir gerade die drei Hauptkonkurrenten in der Bundesliga genannt. Ohne es weiter in die Analyse zu gehen, wer sind die drei Hauptkonkurrenten in der Champions League?
Ja, ich meine, gut, kommt natürlich auch sehr darauf an, was dann so, wie dann die Auslosung ist und so weiter, wie sich das alles darstellt. Aber ich, also natürlich Top-Favorit auf die Champions League ist weiterhin City. Einfach aufgrund des Kaders, des Trainers und allem drum und dran. Ich denke, ein zweites Top-Team, was auch um die Champions League mitspielen könnte, ist Arsenal. Aufgrund der Transfers.
Mhm, finde ich sehr spannend, ja. Ja, ne?
Ja, also das Spieler, hat ja. Also totaler Turnaround auch bei Arsenal. Ja. Die waren jahrelang waren die jetzt Mittelmaß, also so gehobenes Mittelmaß quasi. Aber die waren echt nicht so gut und plötzlich investieren die auch wieder viel, viel mehr als früher. Eigentlich war ja Arsenal nicht unbedingt bekannt dafür, jetzt viele solche großen Transfers zu tätigen. Und sie waren auch so ein bisschen gebrandmarkt, weil Transferrekord war lange Zeit Pepe. Und die 80 Millionen, ich glaube, die würden sie gern wieder haben wollen. Weil von den 80 Millionen haben sie sogar 5 Millionen zurückbekommen an Leistung. Und jetzt haben die wirklich gut investiert, Havertz, Rice und so weiter. Und haben schon eine gute Saison vorher gespielt. Auch wenn dann hinten raus nichts mehr zusammenging. Aber das sind die beiden Teams aus England, die ich am stärksten sehe. Und zusätzlich, trotz aller Probleme, Real Madrid. Ja, weil die mal eine starke Mannschaft
Klassiker,
haben.
Der Klassiker, ne? Ohne Real.
Ja, aber die haben eine starke Mannschaft. Ich meine, die haben jetzt Bellingham dazugeholt. Ja, die haben Benzema verloren. Aber also gut Benzema auch war, ich glaube, die können das am ehesten kompensieren.
Meinst
mit dem,
du?
Was sie aktuell haben.
Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass Bayern nicht perfekt balanciert ist, der Kader. Bei Real, wenn du so schaust, die haben jetzt ja auch, die haben circa 7 zentrale Mittelfeldspieler, 6er, 8er, wie auch immer du sie auseinander dividierst. Und die haben ja auch keinen Mittelstürmer mehr. Die haben ja auch, du hast gerade gesagt, Benzema abgegeben. Und die haben, ich weiß gar nicht, wer da jetzt spielen würde. José Lu oder ähnliches ist nominell der einzige Mittelstürmer im Kader. Die können es natürlich auch irgendwie improvisieren. Aber falls der Mbappé nicht kommt, und wenn es jetzt ja wieder danach aus, da ist schon auch eine ziemliche Vakanz im Sturm.
Aber die werden wahrscheinlich dann eher eine Variante nehmen mit Rodrigo oder so zentral.
Ja, das, ja, sowas kann
das ist ja die Sache. Also natürlich, die haben jetzt keinen klassischen Mittelstürmer und es ist sicherlich auch es ist nicht optimal, sagen wir mal so. Aber ja, ich denke, ja, kann mir selber vorstellen, dass die Rodrigo in Mitte stellen, ne? Ja. Dann haben sie den da und oder sogar mit so einem Doppelsturm Vinicius und Rodrigo. Und dahinter dann.
Darauf wird es ja hinaus. Sie haben jetzt ja auch gespielt mit Raute, mit Bellingham sogar genau. Auf der 10, was mich überrascht hatte. Das würde ja für so einen Doppelsturm sprechen. Und Vinicius mehr ins Zentrum zu ziehen, auch interessant. Also, ich meine, der hat ja auch einen Riesensprung gemacht. Gut, aber ja, okay, interessant. Nee, Real, klar, man muss ihn nennen, aber ich bin skeptisch. Ich habe es vorhin bei Ancelotti gesagt, ich bleibe skeptisch bei Real. Ich finde es interessant. Arsenal eine sehr interessante Nennung hier als Top-Kandidat, aber total nachvollziehbar. Sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir es. Zu. Wie gesagt, wir haben gesagt, Freitag geht es gegen Bremen. Wollen wir jetzt nicht mehr im Detail analysieren. Nur zwei kurze Fragen zu dem Auftaktspiel der Bayern. Obligatorisch, was tippst du? Und anschließend oder inkludiert, trifft Harry Kane?
Ich tippe mal auf ein 2-1 für Bayern und Siegtreffer Harry Kane.
Na also, das wollen wir hören, dann können wir wer...
weißt du, Siegtreffer war doch so 97. Minute natürlich, also reingestochert oder so. Also,
oder also, Handelfmeter nach Videobeweis in der 97. Minute.
Ja, genau. Ja, das Handspiel war schon der 91., aber der Elfmeter war der 97. ausgeführt. weil erst noch ein DFL-Komitee tagen muss, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Du, ich glaube im Moment, die Bayern würden es nehmen, wenn es so läuft.
Richtig.
Ne? 3 Punkte und mit halbwegs Ruhe in die Saison starten. Wir haben vorhin drüber geredet. Konstantin, tausend Dank, dass du da warst. Wir haben viele mir bekannte Baustellen angesprochen und glücklicherweise, anstatt Baustellen zu schließen, haben wir eher sogar noch neue entdeckt. Aber dafür sind wir ja da, der Investigativ-Podcast Mirsan Roth. Wenn es euch gefallen hat, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, empfehlt uns gerne weiter, hilft uns sehr. Wir freuen uns über alle Hörer und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mit uns mitdiskutiert. Wie hat es euch gefallen? Höre ich mich an wie Erich Honecker oder nicht? Sagt uns in der Kurve. Und wie gesagt, nochmal tausend Dank, Konstantin, und mögen deine Einschätzungen, insbesondere was ein Freitag in Bremen angeht, sich bewahrheiten. Ciao.
Tschüss.
Mirsan Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.